another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo Gunnar.
Hallo Christian.
Deus Ex. Es war abzusehen, obwohl wir eine lange Hauptfolge hatten, dass zu so einem populären Spiel noch einiges zu sagen ist. Und holla, wir haben noch eine ganze Menge zu sagen. Wenn ich hier so in unser Dokument schaue, dann müssen wir, glaube ich, in doppelter Geschwindigkeit sprechen, damit das im Rahmen bleibt.
Ja, es ist ein sehr erforschtes Spiel, zu dem man sehr viel finden kann. Da gab es viel zuzusagen.
Wir reden heute unter anderem über amüsante Bugs und einige technische Details des Spiels. Wir ergründen mit unserem Mythologie-Experten Christian die Wahrheit hinter zwei der Verschwörungsmythen von Deus Ex. Wir klären das Geheimnis der fehlenden Twin Towers und andere Dinge, die eigentlich im Spiel hätten sein sollen. Wir besuchen mit Hilfe von Deus Ex die Matrix und die Büros des Entwicklers Ian Storm Austin und vieles mehr.
Aber wir fangen ganz einfach an. Wir fangen ganz low an und reden noch mal kurz über den Namen. Deus Ex. Ja, ich weiß, dass ihr alle wisst, dass sich Deus Ex von Deus Ex Machina herleitet. Das ist ja eine Lehnübertragung dieser griechischen Phrase, die bedeutet der Gott aus der Maschine. Und das war damals, weiß vielleicht nicht jeder, ganz wörtlich gemeint.
Also mit damals meinst du in Griechenland?
In Griechenland, genau. Die alten Griechen, als man noch Altgriechisch gesprochen hatte.
Als es noch Neugriechisch war.
Ja, genau. Also nicht gestern in Griechenland, in Athen. Also damals im alten Griechenland hatte man so Theaterbühnen und in den Theaterstücken haben dann mal die Götter eingegriffen und dann hat man die schweben lassen mit so einer riesigen Maschine. Und dann kamen die so von oben herunter oder wurden von unten hochgehoben und so. Und das war dann der Gott aus der Maschine, weil wirklich eine Maschine für gebraucht wurde, um diesen Gott auftreten zu lassen. Die Griechen haben ihr Theater sehr ernst genommen. Das ist natürlich heute nur noch übertragen in Benutzung, dieser Begriff. So bezeichnet man in fiktionalen Geschichten so eine überraschende Wendung durch irgendwas, was dann da plötzlich reinkommt, das sich nicht angedeutet hat. Die Helden sind irgendwie im Western in Schwierigkeiten und eine Minute vor Filmschluss, du fragst dich schon, wie das noch gut ausgehen kann, kommt die Kavallerie. Oder vielleicht ein moderneres Beispiel im Harry Potter Film, die Kammer des Schreckens. Da sieht es echt nicht so gut aus für Harry und dann kommt aber dieser Phönix von Dumbledore vorbeigeflogen, bringt den diesen entsprechenden Hut und darin ist das Schwert und dann ist alles gerettet. Wie praktisch. Und warum heißt das Spiel nun so? Erstmal, weil es cool klingt. Gerade in dieser Verkürzung ohne das Machina dabei. Das hat auch Warren Spector in einem Interview mit der Webseite RPG Fan im Jahr 2001 mal gesagt. Ich übersetze das Zitat jetzt. Das klingt cool und mysteriös. Es verrät tatsächlich etwas über das Spiel, wenn man weiß, was es bedeutet und wo es herkommt. Es lässt sich auf verschiedene Arten interpretieren. Es enthält Anspielungen sowohl auf Gott als auch Sex, was bedeutet, dass ich mehrere Leute mit einem einzigen Namen beleidigen kann. Das ist ganz hübsch. Ich weiß nicht genau, warum Deus Ex auf Sex anspielt, aber vielleicht verstehe ich davon irgendwas nicht.
Weil wenn du es ein bisschen verschleifst in der Aussprache, kommt da auch Sex drin vor.
Ach, Deus Ex, ja. Das ist aber schon sehr hergelogen, finde ich. Außerdem kommt in Deus Ex ja auch eine KI vor und das ist ja auch eine Art Gott aus der Maschine, so eine KI, das geht schon. Was in diesem Interview, wenn man noch ein bisschen weiterliest, auch noch ganz lustig war, er hat dann eine ganze Reihe von Namen genannt, die sie erwogen haben für das Spiel. Es waren richtig viele, die er da aufgezählt hat, was weiß ich, 25 oder so. Und die waren ziemlich verkopft. Ich lese jetzt nur mal ein paar vor. Und du, Christian, du sagst mir, was das in dir auslöst, was du denkst, was diese Namen so bedeuten, wenn du sie so in dieser Häufung hörst.
Okay.
Templar, Sight, Mindsight, Blindsight, Many Men, Cephalon, Cognoscenti, Method in the Madness, This Mortal Coil, Watchmen, Apotheosis, The Order, Order 23.
Was löst das in mir aus? Wären alles ganz gute Spielenamen.
Nein, das sind alles Scheiß-Spielenamen.
Was ist denn an The Order ein Scheiß-Spielename?
Ja, The Order ist der einzige, der wirklich zum Spielenamen geworden ist, sehr viel später. Aber das hört sich alles an wie Bands.
Ah, jetzt wo du sagst, Templar, ja.
Ja, okay. Und ich habe jetzt von denen, die er genannt hat, nur welche vorgelesen, die wirklich Bandnamen sind.
Nein, ach guck.
Das sind alles Bands, Christian.
Das ist auch der Grund, warum sie die ja nicht als Namen für Deus Ex verwenden konnten, ist doch klar.
Ja, genau. Also einige sind von denen erst später zu Bands geworden. Und wie gesagt, The Order ist ja der einzige von diesen Namen, der es mal zu einem richtigen Spielnamen geschafft hat. Aber die sind sehr verkopft, diese ganzen Namen. Oder sehr düster. Ja, da gibt es auch so Namen wie Ashes of the Dying Day. Das ist ein bisschen lange zu sprechen. Mhm. Oder sowas wie Cerebel, Cephalock, Newman, Humani. Das kannst du ja auch gar nicht merken, weil das so kurze, verkopfte, intellektuelle Sachen sind. Ich sage, mit Deus Ex haben sie den besten Namen gefunden, den sie finden konnten.
Ja, ja, würde ich auch sagen. Das passt. Der Name ist wunderbar. Okay, ja, wo wir den Namen geklärt haben, können wir jetzt ins Spiel reinspringen. Und im Spiel beginnen wir ja in der ersten Mission auf Liberty Island, also auf der Insel der Freiheitsstatue. Und direkt hier gibt's auch eine der wichtigsten Anekdoten, die um Deus Ex herum erzählt wird. Das würde mich nicht überraschen, wenn viele von euch das schon mal gehört haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr auch die komplette Geschichte kennt. Denn von Liberty Island aus sieht man ja die nächtliche Skyline von Manhattan am Horizont. So hell erleuchtet die ganzen Häuser. Und darin fehlt berühmterweise das World Trade Center. Und jetzt könnte man sagen, ja, big deal, ne? Die Skyline von New York City, die hat sich bis zum Jahr 2052, wo das Spiel spielt, halt ganz offensichtlich deutlich geändert. Ja, vielleicht wurde das World Trade Center einfach zugebaut oder geht in der Masse der Gebäude unter. Aber ich habe mir nochmal alte Fotos angeguckt, weil mir war das auch nicht mehr so bewusst. Von Liberty Island aus, wenn man da zu Manhattan rüberguckt, das World Trade Center ist riesig gewesen. Die Twin Towers, die haben alle anderen Gebäude um das Doppelte überragt. Die waren absolut unübersehbar. Deswegen muss das jedem New Yorker oder vermutlich Amerikaner, der damals Deus Ex gespielt hat, auch sofort aufgefallen sein. Guckst rüber nach Manhattan, da fehlen doch diese gigantischen zwei Türme. Aber damals, als das Spiel rauskommt, ist das noch kein großes Thema. Das wird es dann erst rund ein Jahr später nach den Terrorangriffen vom 11. September in den USA, wo ja das World Trade Center, die Twin Towers dann angegriffen werden und auch einstürzen. Und da wirkt Deus Ex aus dem Juni 2000, also ein Jahr vorher, auf einmal prophetisch. Und dann kommt auch die Frage auf, warum fehlen die Twin Towers eigentlich in Deus Ex? War das vielleicht eine Voraussicht auf das Kommende? Und diese Frage ist Warren Spector auch immer mal wieder gestellt worden, unter anderem in einem Ask Me Anything auf Reddit im Jahr 2015. Und da sagt er, das World Trade Center fehlt, weil einer der Grafiker es rausgelassen hat. Es war ganz einfach ein Fehler. Aber wir fanden es cool, dass die Türme weg sind. Und diese Antwort, die er da gegeben hat, die wird gern mal so verstanden, als ob der Grafiker das schlicht vergessen habe, die Twin Towers da in die Skyline reinzupixeln. Aber das ist völlig absurd, weil, siehe das, was ich vorhin gesagt habe, das World Trade Center war damals der zentrale Punkt der Skyline. Das kann man nicht vergessen. Ja, du kannst alles andere vergessen, aber nicht dieses Gebäude. Und der Punkt ist, es wurde auch gar nicht vergessen, das World Trade Center existiert als Textur in den Spieldateien, als Skybox-Textur. Es wird nur nicht verwendet.
Ohohohoho. Wenn diese Textur also existiert, warum kommt sie denn dann nicht zum Einsatz? Das hat der Lead-Designer Harvey Smith mit den Speicherlimits der Unreal Engine erklärt. Der Level sei ans Limit geraten, man habe Platz sparen müssen und deshalb habe man sich entschieden, die Skyline zu spiegeln. Und dann wären aber die Twin Towers doppelt vorgekommen. Das wäre natürlich Unsinn gewesen, also hätte man sie rausgelassen. Das klingt sehr logisch, das ist aber gar nicht so im Spiel. Die Skyline besteht schon aus mehreren Einzeltexturen, die mehrmals verwendet werden und teilweise gespiegelt werden. Aber nicht alle. Man hätte auch die Twin Towers da schon reintun können, wahrscheinlich jetzt nicht mehr Speicher gebraucht. Aber was man deutlich sieht, ist, die Twin Towers Textur, die ja noch im Spiel ist, die hat einen ganz anderen Look als der Rest der Skyline. Die ist viel dunkler. Und dazu die Theorie vielleicht, die finale Skyline wurde überarbeitet, aufgehellt, strahlender gemacht und man hat den Abschnitt mit den Twin Towers bei dem Arbeitsschritt vielleicht ausgelassen, absichtlich oder unabsichtlich. Es sieht aus wie irgendwas, was in dieser Arbeit passiert ist, aber es ist schwer zu glauben, dass es ein Versehen gewesen sein soll. Vielleicht ist es Absicht, vielleicht waren es wirklich diese Speichergründe, aber diese Aussage von Spector, wir fanden es cool, dass die Türme weg sind, klingt ein bisschen so, als sei das dem Team durchaus bewusst gewesen. Und das führt natürlich dann schon wieder zur Legendenbildung, denn heutzutage liest man, die Abwesenheit der Twin Towers werde im Spiel durch einen Terrorangriff erklärt. Das sagt ein Kotaku-Artikel von 2017 zum Beispiel. Und das wäre ja tatsächlich prophetisch. Aber das steht nicht im Skript des Spiels, das steht nicht im Handbuch. Und in dieser Zeitung, die dem Spiel beiliegt, in der Game of the Year Edition, steht das auch nicht. Ich bin nicht ganz sicher, wo Kotaku das her hat, Christian.
Nee, ich auch nicht. Also ich konnte auch im Spiel keinen Beleg dafür finden, dass das irgendwie mit einem Terrorangriff verbunden wird. Bei der Freiheitsstatue, klar, aber nicht beim World Trade Center. Also unterm Strich würde ich sagen, es ist bis heute nicht so richtig klar, warum diese Textur da nicht drin ist. Ich habe keine wirklich nachvollziehbare Erklärung gefunden, also warum die nicht verwendet wurde, aber es ist so. Ist auf jeden Fall keine Vorhersage der Angriffe von 9/11. Aber wir gehen mal davon aus, die Twin Towers wurden absichtlich rausgelassen. Wir hatten ja in der Hauptfolge besprochen, dass sie damit in guter Gesellschaft wären, denn es wurde vieles aus dem Spiel rausgestrichen, vor allen Dingen in puncto Levels. Wir hatten da im Vorbeigehen einige erwähnt, aber lass uns auf eine Sache nochmal genauer eingehen, nämlich auf die gestrichenen Raumstationen. Die wären nämlich ziemlich cool gewesen, und zwar aus zwei Gründen. Erstens in erzählerischer Hinsicht. Denn im Spiel, so wie wir es heutzutage kennen, trifft JC Denton am Ende des Spiels in der Area 51 ja auf die KI Helios. Und die hätte aber ursprünglich im Weltraum sein sollen. Das war der eigentliche Plan. Und unterwegs hätte JC dann Zwischenstationen auf zwei Raumstationen gemacht. Das erste, das hätte eine internationale Station sein sollen, die in den 2000ern gebaut und dann mehr oder weniger aufgegeben wurde. Und wenn man dann 2052 dahin kommt, dann ist die heruntergekommen und kaum noch funktionstüchtig. Ein Sinnbild des Scheiterns der konstruktiven internationalen Zusammenarbeit, denn in der dystopischen Welt von Deus Ex gibt's sowas ja längst nicht mehr. Und die zweite Raumstation, die wäre dann ein Luxusressort gewesen, wo die globale Elite der Superreichen sorgenfrei über den Problemen der heruntergewirtschafteten und zerrütteten und vor dem ökologischen Kollaps stehenden Erde schwebt. Wir haben im fertigen Spiel, so wie wir es kennen, ja zahlreiche Gegenden, in denen Menschen im Elend leben, aber wir sehen recht wenig von der Gegenseite, von den Reichen. Wo sind die denn eigentlich? Und das hätte dieses Level liefern sollen. Die sind über der Erde. Der zweite Grund, warum das ganz cool gewesen wäre, diese Raumstation, ist, dass das sogar ursprünglich ganz am Anfang mal als eine Verbindung mit System Shock gedacht war. Das erste System Shock von 94, das ist ja unter Warren Spector als Producer entstanden, und der Gedanke war wohl, dass die Raumstation mit dieser bewusst gewordenen KI so angelegt werden sollte, sodass es subtil sich interpretieren lässt als eine Art Vorläufermodell der Citadel Station und der KI Shodan aus System Shock. Und ich meine, die Leute bei Iron Storm Austin, die waren ja dicke Buddies mit Looking Glass, also mit den Machern von System Shock. Da lag das sogar einigermaßen nahe, diese beiden Universen sozusagen freundschaftlich zu verschränken. Aber schon früh in der Entwicklung von Deus Ex ist dann bekannt geworden, dass System Shock nicht mehr bei Looking Glass weiterentwickelt wird, sondern bei Irrational Games. Da kam ja dann die Fortsetzung System Shock 2. Und dann hat man bei Iron Storm Austin diesen Gedanken wieder aufgegeben, das miteinander zu verbinden. Hätte am Ende ja auch keinen Unterschied gemacht, weil dieser gesamte Weltraumteil dann eh gestrichen worden ist, aus Zeitgründen, wie so viele andere Dinge. Aber in den Grafikdateien von Deus Ex, da wo auch diese verwaiste Textur der Twin Towers rumliegt, da finden sich auch noch Relikte von diesen Weltraumsachen. Da haben die Grafiker schon mal angefangen, ein paar Texturen zu pixeln für eine Weltraumrakete und sowas. Das liegt da also noch rum, wird dann aber im fertigen Spiel nicht benutzt.
Ich finde übrigens diese Raumstation der Reichen, das ist eine viel bessere Prognose als das mit den Twin Towers. Das ist ja heutzutage so eine Hysterie, scheint mir, unter Ultrareichen. Die haben ja alle ihre Raketenfirmen und Elon Musk hat ja diese Marspläne und so. Und ist doch heutzutage ein stehender Witz, dass die Reichen auf den Mars wollen, ohne die armen Leute, und da dann kolonisieren wollen und so. Und ich finde, das hat es ziemlich pointiert aufgegriffen.
Konjunktiv, hätte.
Hätte, ja, das hätte es aufgegriffen. Naja, irgendjemand hat es ja geschrieben. Also irgendjemand hat es ja wahrscheinlich konzipiert und der hat das dann pointiert aufgegriffen. Hm. Ist leider nicht veröffentlicht worden, aber mei. Ach, das wäre noch viel besser gewesen. Na gut, aber nicht nur Levels hat's erwischt bei den Kürzungen und Storylines, sondern auch eine ganze Reihe von Spielinhalten und Mechaniken. In einer frühen Version von Deus Ex gab es noch drei zusätzliche Skills, nämlich Heimlichkeit, Nahkampf und Kommunikation. Heimlichkeit ist relativ logisch, ist wie schwer oder leicht JC beim Schleichen zu entdecken ist von seinen Gegnern oder von Kameras. Nahkampf war wahrscheinlich für Faustschläge gedacht. Die hatten ja auch mal vorgehabt, dass die Faust richtig eine sichtbare Waffe im Spiel ist. Oder für Schlagwaffen wie die Schwerter. Die letzteren kamen dann im fertigen Spiel in der Kategorie Low-Tech-Waffen vor. Und die Kommunikation hätte in Gesprächen neue Dialogoptionen freigeschaltet, wie in den Fallout-Spielen. Das wäre natürlich ganz cool gewesen. Mhm. Diese Lichtaugmentation von JC Denton, die man am Spielbeginn schon besitzt, die hätte verbesserbar sein sollen, sodass der Lichtkegel größer und heller wird. Das hätte mir gut gefallen.
Ja, mir auch.
Das ist ja bekanntlich ein zu dunkles Spiel. Also ich hätte gerne mehr Licht genommen. Und dann gab es so eine Reihe von weiteren Waffen. MP5, Maschinenpistole, Wurfsterne. Die Wurfsterne wurden dann zu Wurfmessern und so. Aber da war noch einiges mehr geplant. Und zu einem ganz coolen Feature finden sich auch noch Fragmente im Spielcode. Personen im Spiel hätten die Eigenschaft Smell haben sollen. Und das hätte bewirkt, dass sie eine unsichtbare Duftspur hinterlassen, die dann eine Weile bestehen bleibt und sich dann auflöst. Und das klingt jetzt ein bisschen sinnlos, weil das kannst du ja nicht sehen, aber zu den Gegnern in Deus Ex gehören ja auch Wachhunde. Und die hätten dann die Duftspuren riechen können und ihnen folgen können. Und so hätten sie dann Denton aufspüren können, selbst wenn der sich im Dunkeln versteckt. Das klingt ja super. Mhm. Aber das war wohl spielerisch nicht so ideal, weil du das ja nicht kontrollieren kannst und das Team keine gute Lösung dafür gefunden hat, dem Spieler klarzumachen, warum jetzt der Hund ihn gefunden hat. Fehlt ja so ein bisschen visuelles Feedback. Also wurde das gestrichen. Gibt es Spiele, in denen Duftspuren? Hier in Discworld Noir gibt es das, oder? Da folgt der Detektiv den Duftspuren.
Also mir fällt jetzt gerade in so einem 3D-Spiel, ein Shooter oder sowas, kein Beispiel ein. Was nicht heißen soll, dass das nicht irgendwo gibt.
Also wir sind ja Menschen, es braucht natürlich eine Visualisierung.
Ja, genau.
Ja, das hätte dann so als leichter Schatten in der Luft hängen müssen, das hättest du dann mit dem Nasometer sichtbar machen können oder so.
Also gerade ein Spiel wie Deus Ex mit seinen Augmentierungen hätte natürlich eine Möglichkeit finden können, irgendeine Art von Sichtmodus einzuschalten, wo du dann auf einmal Duftspuren findest. Aber ich glaube, das wäre überkompliziert gewesen. Also es klingt cool auf dem Papier, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Praxis nicht so toll funktioniert hätte. Und es ist ja auch raus. Es gibt aber jetzt in Deus Ex nicht nur gestrichene Inhalte, sondern es gibt auch schlichtweg versteckte Inhalte, die aus dem normalen Spiel heraus nicht zu entdecken sind. Wenn man zum Beispiel in den Ordner Maps ins Spielverzeichnis schaut, dann befinden sich darin unter anderem 4 Dateien mit dem Namen 99 Endgame 1 bis 99 Endgame 4. Und jetzt Moment, 4 Dateien für das Spielende? Wir hatten doch in der Hauptfolge von 3 möglichen Enden gesprochen. Wieso liegen dann da 4 Dateien in dem Ordner? Und das ist auch richtig, was wir erzählt haben. Es gibt im normalen Spiel nur 3 Enden. Aber was verbirgt sich dann in dieser 4. Datei? Um das herauszufinden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann sie einfach umbenennen, zum Beispiel in 00 Intro. Dann wird sie anstelle des Intros abgespielt. Oder man kann sie im Spiel mit dem Konsolenbefehl Open öffnen, mit dem man Karten lädt. Oder es gibt auch einen Cheat namens Dance Party. Damit kann man es auch aktivieren. Und der Name des Cheats verrät schon, was uns da erwartet. Das ist nämlich eine selbst ablaufende Zwischensequenz, in der alle weiblichen Charaktermodelle des Spiels auf einem Dancefloor zu einem fetzigen Song tanzen. Wobei, tanzen ist jetzt ein großes Wort, die wackeln so ein bisschen mit den Hüften und drehen sich im Kreis und dazu schwenkt die Kamera wild umher. Also das ist schon alles eher zahm und lahm inszeniert. Aber dafür bekommt man nur hier das Musikstück Deus Ex Club Mix von Alexander Brandon zu hören. Das ist ein Remix des Titelthemas. Also unterm Strich, dieses 4. Ende ist kein Ende, sondern schlichtweg ein Easter Egg.
Von diesen Easter Eggs gibt's noch mehr, die man auch wie diese Tanzeinlage dann über Cheatcodes aktivieren kann. Aber dazu müssten wir vielleicht mal kurz erklären, wie die Cheats in Deus Ex funktionieren. Die sind nämlich wie in Unreal. Ist ja klar, es ist ja auch ein Spiel auf der Basis der Unreal Engine. Das heißt, man muss die Cheats erst über einen Konsolenbefehl aktivieren, vorher kann man sie nicht einsetzen. Und dieser leicht umständliche Befehl lautet setDeusEx.jcDentonMailBCheatEnabledTrue. Sehr schön, kann man schnell eintippen in wenigen Sekunden. Das verweist übrigens auf einen weiteren geschnittenen Inhalt. Es hätte ja neben dem männlichen Charaktermodell JC Denton Male auch eine weibliche Version geben sollen, die aber kurz vor Schluss noch rausgefallen ist. Und damit sind dann die Cheats aktiviert und dann kann man sie über die Chatzeile eintippen. Und es gibt eine ganze Reihe davon. Also es gibt die üblichen Sachen und Verwundbarkeit und Unsichtbarkeit, alle Waffen besitzen, durch Wände gehen und so weiter. Aber es gibt auch ein paar ungewöhnliche Cheats. Zum Beispiel der Cheat Open Sesame, also Sesam, öffne dich, der öffnet die Tür, die man gerade anschaut. Und das ist ja eine echt ganz schöne Kombination aus Cheatname und Wirkung. Und auch so ein total begrenzter Cheat. Die meisten Cheats machen ja instant das Spiel kaputt. Ja, du hast das Gefühl, ah, jetzt ist der nächste Gegner ein bisschen doof, ich komme hier nicht weiter, ich cheate mal kurz, mache mich unverwundbar. Aber oft ist dann halt, ich brauche jetzt eine neue Waffe, aber hast du alle Waffen oder sowas in der Art. Und das hier ist ja echt ein sehr schöner Cheat, um so temporär mal kurz was zu machen. Dann gibt's den Cheat I am Warren, wie Warren Spector, das aktiviert Warrens EMP-Shield und das deaktiviert im Vorbeilaufen elektronische Geräte, Kameras, Geschütze, Roboter. Das scheint entweder extra für Warren Spector eingebaut worden zu sein oder, was meine Vermutung ist, Warren Spector ist so ein Typ, in dessen Gegenwart elektrische Geräte kaputt gehen. So wie meine Frau. Und das ist eine Parodie da drauf, also ein Joke da drauf. Und der Cheat Behind View, der aktiviert eine Verfolgerperspektive, die ist nicht so richtig spielbar, die Kamera ist nicht frei beweglich, die bleibt halt hinter JC kleben, aber es ist ganz nett, die eigene Spielfigur mit dem Mantel mal schön im Level zu sehen.
Ja, diese Cheatcodes, die du gerade beschrieben hast, die tippt man während des laufenden Spiels ein. Es gibt aber auch noch einen zweiten Ort, an dem ein anderes Set von Cheats funktioniert, also quasi nochmal ein versteckter Ort für Cheats. Und das ist der Credits-Screen. Den kann man ja aus dem Hauptmenü einfach aufrufen, dann laufen da die Credits. Und da muss man zum Beispiel diesen Dance-Party-Cheat eintippen, um dieses vierte Ende zu sehen, also diese Tanzszene. Das geht aus dem Hauptspiel heraus nicht. Und von hier aus den Credits, kann man auch das, wie ich finde, coolste Easter Egg von Deus Ex aktivieren, nämlich den Matrix-Mode. Da tippt man There is no spoon ein, das ist ein Zitat aus dem ersten Matrix-Film, und dann wird der Bildschirm in psychedelischen Farben vollgeschrieben mit dem Satz Matrix Mode enabled. Und wenn man jetzt ins Spiel zurückkehrt, dann sind alle Texturen ersetzt durch diese berühmten grünen Buchstabenkaskaden aus dem Matrix-Film. Und ich meine wirklich alle Texturen. Also alle Gebäude, alle Personen, alle Waffen, sogar die Partikeleffekte, die Skybox, alles besteht nur noch aus diesen Symbolkaskaden. Das sieht sehr, sehr strange aus, auch weil sich ja das ganze Bild bewegt dann und wabert durch diese Animation. Aber es ist irgendwie auch echt cool.
Was das für eine gelungene Visualisierung war in der Matrix, dass man diesen kleinen Aspekt daraus nehmen kann und man weiß sofort, welcher Film das ist.
Ja, stimmt.
Noch ein letzter Cheatcode, der geht wieder direkt im Spiel und nicht in den Credits. Wenn man im Spiel Legend eingibt, dann öffnet sich ein Debug-Menü. Und das ist jetzt erstmal nicht so spannend. Das ist natürlich für die QA-Tester, damit die Levels direkt anspringen können und die Eigenschaften von Spielobjekten auslesen können, den Zustand von Variablen direkt verändern. Aber das Menü enthält auch zwei eher lustige Einträge, nämlich erstens eine Musik-Jukebox, da kann man sich halt alle Songs des Spiels anhören, und einen Knopf mit Zitate. Und der zeigt eine scrollende Liste von Zitaten der Teammitglieder bei Deus Ex an, die irgendwer während der Produktion, während andere Leute gearbeitet haben, gesammelt und aufgeschrieben haben muss. Und das ist ein bisschen schräg. Das sind ziemlich viele, 120 Stück. Die Liste scrollt hier minutenlang. Die Überschrift der Liste lautet, man muss dabei gewesen sein. Und das ist sehr treffend. Das ist alles ziemlich speziell und auch relativ zotig. Also ich meine, zwei der harmloseren Beispiele. Chris Norton soll gesagt haben, jetzt will ich heimgehen und mit meinem Joystick spielen. Hammerwitz, ey. Oder Warren Spector soll gesagt haben, ich hab hier was Hartes. Und diese Liste besteht zu 80% aus sexuellen Anspielungen. Es wird viel geflucht und es werden Sätze gesagt wie, oh Mann, Frauen wollen nicht als Nilpferde bezeichnet werden. Das ist, wie die Kids sagen, ziemlich cringe.
Ja.
Oder wie wir sagen würden, eine Fremdschämen. Parade vielleicht, aber in gewisser Weise ist es auch ein echt ehrlicher Einblick in die Atmosphäre und den Tonfall innerhalb eines 90er-Jahre-Entwicklungsteams, das, wie in der Spielebranche damals wie heute nicht unüblich, ausschließlich aus Männern besteht. An Deus Ex hat im Kernteam in Austin keine einzige Frau mitgewirkt. Bei Iron Storm Dallas gab es ein paar QA-Testerinnen und eine Producerin und natürlich gab es Sprecherinnen für die weiblichen Rollen, aber im Kernteam keine Frau. Und als Bonus läuft während dieser Liste noch das Musikstück Quotes, das man sonst nirgendwo im Spiel hört.
immerhin das. Wobei bei mir ist die GOG-Version des Spiels zuverlässig abgestürzt bei den Codes. Ich konnte das nie vollständig anschauen oder hören. Keine Ahnung, vielleicht liegt es aber auch an meiner Version. In diesen Quotes ist aber auch noch eine Sache drin, die wir als Absprungpunkt nutzen können für einen kleinen, sehr nerdigen Technikschlenker. Da ist nämlich auch ein kurzer Dialog festgehalten, der zwischen dem Lead-Designer Harvey Smith und dem Lead-Programmierer Chris Norden stattgefunden hat, offensichtlich. Und zwar sagt Harvey da, "So pure north is always east." Und Chris antwortet, "It's not east. It's zero," also korrupt übersetzt, der wahre Norden ist also immer im Osten. Nein, nicht im Osten, bei Null. Okay, sehr seltsamer Dialog. Das bezieht sich aber auf eine verwirrende Konvention aus dem Level-Editor von Deus Ex, der ja auf dem Unreal-Editor basiert. Denn für verschiedene Anwendungszwecke in diesem Editor, zum Beispiel um Objekte auszurichten oder um den Sichtwinkel von Kameras einzustellen oder sowas, braucht man Richtungsangaben auf einer Kreisfläche, 360 Grad. Und dafür wiederum braucht man ja mindestens mal die Zahlen von 0 bis 359. Jetzt reicht eine 8-Bit-Ganzzahl dafür nicht aus. Die enthält ja nur die Werte von 0 bis 255, dann hätte man keine 1-Grad-Schritte bei den Winkeln, sondern 1,4-Grad-Schritte. Und Tim Sweeney, der die Unreal Engine programmiert hat bei Epic Games, der hat sich für eine höhere Genauigkeit entschieden und damit für eine 16-Bit-Ganzzahl. Das sind dann die Werte von 0 bis 65.535. Und damit entspricht ein Winkelgrad in so einem Kreis jetzt einem Schritt von 182. Also 182 ist 1 Grad, 364 ist 2 Grad und so weiter. Und bei 65.535 hast du dann die 360 Grad voll. Okay, so weit, so gut. Aber nun führt Deus Ex etwas ein, was Unreal nicht hat, nämlich einen Kompass. Das ist ja im Spiel ein Teil des Interfaces. Und deswegen brauchen die Levels in Deus Ex auch etwas, was die Levels in Unreal nicht haben, nämlich eine Definition von Norden. Irgendwo muss der Kompass ja wissen, wo Norden ist, logischerweise. Und dafür gibt's in den Definitionsdateien von Deus Ex dann eine neue Variable, die heißt True North, also der geografische Norden. Und das wiederum muss von den Level-Designern bestimmt werden. Also für jede einzelne Karte im Unreal Editor muss der Level-Designer dann überlegen, okay, wo soll denn Norden sein auf meiner Karte? Und trägt das dann in der Konfigurationsdatei als Wert zwischen 0 und 65.535 ein, ja, als 16-Bit-Integer-Wert. Und jetzt sollte man meinen, na gut, wenn ich will, dass das, was im Unreal Editor oben ist, in meiner 2D-Ansicht der Karte, wenn ich da von oben drauf schaue, wenn ich will, dass das dann Norden wird, dann setze ich da den Wert 0 rein. Ist ja klar, die Zählung von dieser Kreisfläche wird ja sicher oben anfangen. Aber das ist nicht so. Aus irgendeinem Grund, der mir zumindest nicht klar ist, ist True North diese Variable so definiert, dass der Wert 0 dem rechten Rand der Karte im Unreal Editor zugeordnet ist. Und daher stammt Harvey Smiths Verwirrung, wenn er sagt, also liegt der geografische Norden im Osten. Aber für den Programmierer Chris Norden ist ein Begriff wie Osten im Kontext dieser Definition völlig bedeutungslos. Ja, im Editor gibt's keinen Osten. Deswegen sagt der ihm dann trocken als Antwort, nein, der geografische Norden ist nicht Osten, er ist Null. Ja, aber im Endeffekt heißt das, wenn Norden am oberen Rand der Karte im Editor liegen soll, dann muss der Level-Designer da den Wert 49.152 eintragen. Für den Programmierer ergibt das sicher vollkommen Sinn, aber für Normalsterbliche wie Harvey Smith oder ich nehme mal auch an für uns beide, Gunnar, ist das ganz schön verwirrend.
In der Tat, ja, Konventionen. Wo wir gerade bei technischen Aspekten sind, hier ist noch einer, der ist vielleicht einen kleinen Tick weniger nerdig. Es kommt aber auch Chris Norden vor, Vorsicht. Wir hatten in der Hauptfolge erwähnt, dass Chris Norden, also der Lead-Programmierer und seine beiden Programmierkollegen der Unreal Engine damals diverse Funktionen hinzufügen mussten, die sie ab Werk noch nicht mitbrachte. Zum Beispiel Cutscenes und Dialoge. Und eine andere Hinzufügung ist die Leiter. Die Leiter an sich. In Unreal gibt es sie nicht. Es gibt nur Rampen, Treppen und Aufzüge, wenn man irgendwo hoch oder runter will. Man kann da nicht eine Leiter hochklettern. Und die Levels in Deus Ex sollten aber kompakter sein und vor allen Dingen auch Schleichwege und Schächte und derlei Dinge enthalten. Deswegen wollten die Level-Designer um Harvey Smith und Bob White unbedingt Leitern haben. Der Chris Norden hat in einem Postmortem, also in so einer Art Aufarbeitung der Entwicklungsgeschichte auf der Webseite Gamma Sutra erzählt, er hätte zunächst versucht, das über die Level-Geometrie zu lösen, indem dann die drei Leitern als 3D-Objekte angelegt werden und der Spielcharakter mit diesem 3D-Objekt über eine Kletteranimation verbunden werden soll. Aber das war viel zu kompliziert. Und dann hat er eine voll pragmatische Lösung dafür gefunden. Er hat einfach gesagt, okay, eine Textur, kann auch den Parameter Leiter haben, also die Grafik, die auf einem Objekt klebt. Das Spiel guckt dann über einen Raycast, also einen unsichtbaren Strahl aus der Sicht des Spielercharakters, ob der sich unmittelbar vor einer solchen Textur befindet. Und falls ja, dann klebt ihn das Spiel da dran und ändert die Spielerbewegung, dass man jetzt nach oben und unten gehen kann, anstatt nach vorne und hinten. Also mit der Bewegung, die sonst nach vorne geführt hätte, geht man jetzt nach oben. Das Ganze hat nur ein Problem, weil wenn man das obere Ende der Leiter erreicht, dann schaut man ja über die Textur weg und dann trifft der Raycast nicht mehr auf eine Leitertextur. Und dann muss der Algorithmus ja, da ist keine Leiter, sagen und dieses Festkleben lösen und dann stürzt JC Denton ab. Also dann funktioniert das gar nicht. Und damit das nicht passiert, hat der Norton das noch modifizieren müssen und da so eine Logik reingehackt, die den JC über den Rand drüber schiebt, wenn er erstmal oben ist, damit es nicht dazu kommt, dass er nicht mehr vor einer Leiter steht. Das ist ein ziemlicher Hack, ehrlich gesagt. Und das merkt man im Spiel auch an. Das ist echt ein bisschen frickelig, wenn man da eine Leiter hochklettert und man fällt schon mal runter. Das kann schon passieren. Gerade wenn man oben aussteigen will.
Ja, ich bin da ständig runtergefallen von diesen blöden Leitern. Ja, man merkt, dass das ein Hack ist. Das funktioniert noch nicht gut in diesem Spiel. Aber jetzt wissen wir, woran es liegt. Deus Ex hat noch eine kleine technische Innovation, die sehr selten erwähnt und gewürdigt wird, was vermutlich auch daran liegt, dass die nicht sonderlich auffällig ist. Die Charaktere sprechen nämlich lippensynchron. Jetzt haben 3D-Figuren im Jahr 2000 noch viel zu wenig Gesichtspolygone, als dass da wirkliche Lippenbewegungen modelliert werden könnten. Stattdessen funktioniert das in Deus Ex so, dass es für jeden Charakter, also für jeden Kopf, 5 oder 6 Gesichtsausdrücke gibt, so im Sinn von geschlossener Mund, offener Mund für O-Laute, offener Mund für S-Laute und sowas. Und diese Mimiken werden dann im Gespräch dynamisch überblendet, sodass es so aussieht, als würde die Person sprechen. Aber das Besondere dabei ist, dass es halt dynamisch passiert, in Abhängigkeit davon, was für ein Soundsample da dahinter liegt. Diese Sprechanimation ist nicht vordefiniert, sondern die Mundbewegungen werden aus dem Sprachsample erzeugt, das gerade abgespielt wird. Und das erschien dem Team damals deswegen notwendig, weil sie schon wussten, wir werden sehr viel Sprachausgabe haben. Ja, wäre ganz schön aufwendig, da jede Animation von Hand zu bauen. Und ursprünglich war auch noch geplant, dass das Spiel auch in andere Sprachen synchronisiert werden sollte als Englisch. Wir wissen, das ist dann nicht passiert. Es gab nie eine deutsche, französische Sprachausgabe oder so. Aber das war zumindest der Plan. Und Chris Norton, auch hier wieder, war dafür zuständig, das umzusetzen. Und er hat erzählt, das einzige vorherige 3D-Spiel, das er kannte, das dynamische Lippensynchronität hatte, sei Half-Life gewesen von 1998. Und er habe dann den Gabe Newell gefragt von Valve, wie sie das denn gemacht haben. Und Newell hätte ihm gesagt, naja, wir schauen auf die Lautstärke und leiten dann daraus ab, wie weit der Mund geöffnet ist. In Half-Life machen die 3D-Figuren einfach nur den Mund auf und zu. Mehr ist da nicht. Norton war das dann zu simpel, der wollte schon eine komplexere Mimik und dann hat er einen Algorithmus ausgetüftelt, der aus den ja recht komplexen Wellenformen von so einem Sprachsample über eine schnelle Fourier-Transformation ein sehr einfaches Muster ableitet und dieses einfache Muster kann man dann wiederum festen Mundstellungen in den 3D-Gesichtern zuordnen. Und Norton erzählte, das Ergebnis, das er daraus bekommen hat, das sei sehr beeindruckend gewesen für damalige Verhältnisse. Er hätte dann ein Testlevel gebaut, da sei nichts drin gewesen, außer ein riesiger Kopf. Aber diesen riesigen Kopf hätte man mit Sprachsamples füttern können, beliebige Samples, beliebige Sprache und so. Und er hätte dann alles lippensynchron wiedergegeben. Hat wohl ein großes Hallo ausgelöst, damals im Team von Deus Ex. Das, was wir heute im fertigen Deus Ex sehen, ist allerdings nur eine abgespeckte Variante davon, denn dieses ursprüngliche Modell von Norton, das war dann doch zu rechenintensiv und deswegen musste er es dann eben noch ein bisschen runterfahren. Aber nichtsdestotrotz, Deus Ex ist eines der vergleichsweise frühen Spiele, in denen die rudimentäre Mimik von den 3D-Charakteren sauber auf das passt, was sie sagen.
Schon eine interessante technische Leistung, dass sie das so früh hingekriegt haben.
Ja.
Eins der Probleme bei so frühen technischen Pionierleistungen ist, ich fand, das macht das nicht realistischer, eher manchmal ein bisschen unheimlich, wenn man diese Figuren anguckt, wenn sie den Mund dann so öffnen und so, weil sie halt so wenig Ausdrucksmöglichkeiten haben. Aber naja, wir hatten in der Hauptfolge darüber gesprochen, dass diese schiere spielmechanische Ambition von Deus Ex und die tatsächliche Leistungsfähigkeit dieser frühen Unreal Engine so weit auseinanderklaffen, dass dadurch viele kleinere und größere Unzulänglichkeiten entstehen. Am deutlichsten wird das berühmtermaßen bei der Gegner-KI, aber sichtbar ist das überall im Spiel. Und weil das Spiel am Ende durch diese harte Crunch-Phase gegangen ist und einfach raus musste nach der langen Entwicklungsdauer, kam noch eine ganze Reihe von Flüchtigkeitsfehlern hinzu. Ich habe die nicht alle rausgesucht, aber die Webseite The Cutting Room Floor hat sich die Mühe gemacht, da so eine lange Liste von Bugs und Glitches gesammelt. Und dazu haben wir ein paar besonders schöne rausgesucht. Im Spiel gibt es unterschiedliche Munitionstypen pro Waffe, aber die KI kann damit nicht umgehen. Die benutzt immer den Standardmunitionstyp. Und im Falle der Mini-Armbrust war das der normale Pfeil in der Entwicklung. Und dann haben sie das wohl offenkundig kurz vor dem Ende der Entwicklung auf den Betäubungspfeil als Standardtyp umgestellt. Und das ist der Grund, warum einige Wachen im Spiel dann mit Betäubungspfeilen auf uns schießen, was ja gar keinen so ganz richtigen Sinn macht. Und die Armbrust enthält ja nur 4 davon. Also das heißt, wenn die verschossen sind, dann kann die KI nicht auf den normalen Pfeiltyp wechseln und muss dann in den Nahkampf gehen, was ihr sicher sehr unangenehm ist. Die Gegner können nicht durch offene Türen schießen oder offene Fenster. Warum nicht? Weil vor jedem Schuss das Spiel prüft, ob es freie Schussbahn hat, indem es eine Linie von der Waffe zum Ziel zieht. Und diese Prüfroutine kann bei Fenstern und Türen nicht den Zustand offen und geschlossen unterscheiden. Das heißt, wenn sie durch eine offene Tür führt oder ein geöffnetes Fenster, dann geht sie immer davon aus, dass es zu ist. Also sehr praktisch, kann man nicht erschossen werden von da aus. Die Augmentierung Kampfstärke ist eigentlich dafür gedacht, den Schaden von Nahkampfwaffen zu erhöhen. Also zum Beispiel, wenn man mit dem Schwert kämpft, dann wird damit härter zugeschlagen. Das Spiel definiert aber auch Granaten als Nahkampfwaffen. Das heißt, wenn man Kampfstärke aktiviert hat, richtet die Explosion mehr Schaden an. Magisch. Und eine Sache, die man vor allem als Schleichspieler häufig merkt und die nicht nur nervt, sondern sogar auch gefährlich sein kann, das Spiel merkt sich beim Speichern nicht, ob man geduckt ist oder nicht. Das heißt, wenn man ganz raffiniert sein will, man speichert in dem Moment, wo man hinter einer Kiste kauert, während gerade eine Wache heranläuft, und dann lädt man diesen Spielstand, dann steht JC aufrecht im Blickfeld der Wache und dann ist es vielleicht vorbei an der Stelle.
Das ist mir so oft passiert, also nicht unbedingt, dass ich dann direkt erschossen wurde, aber dass ich ein Spiel geladen habe und stehe auf einmal, wo ich wusste, ich bin auch da gerade noch gekauert. Also das ist echt anstrengend. Aber das ist ja so eine feine Linie bei solchen komplexen, simulationsgetriebenen Spielen wie Deus Ex zwischen Bugs und, sagen wir mal, Exzentritäten, die in der Simulation vorkommen können. Das ist ja auch irgendwie das Schöne an diesen Sandboxen, dass durch diese Wechselwirkungen der ganzen Systeme unvorhergesehene Situationen entstehen können, die dann aber wieder ganz immersiv sein können. Das ist in Deus Ex ja auch manchmal der Fall. Es gibt hier ein sehr schönes Beispiel dafür, und zwar in den nächtlichen Straßen von Paris. Da steht ja auch ein Hostel, also so eine Herberge. Und da drin ist ein Speisesaal, da sitzen der zwielichtige Drogendealer Renaud mit seinem Schläger Guy drin. Und für die beiden kann man eine Ladung von der Droge Seim stehlen und damit dann einen Batzen Geld verdienen, wenn man das denn machen möchte. Aber Renaud und Guy haben eine zentrale Eigenschaft einprogrammiert bekommen. Sie wollen sitzen. Unbedingt sitzen. Wenn man ihre Stühle zerstört, zum Beispiel indem man mit dem Nanoschwert draufschlägt, dann laufen Renaud und Guy zum nächstbesten Stuhl im Raum und setzen sich dorthin. Jetzt befinden sich direkt neben diesem Hostel zwei Wohnhäuser. Deren Türen sind verschlossen, und zwar auch sehr gut verschlossen. Da braucht man also relativ hohen Skill, um die zu knacken. Aber ist ja klar, wenn die so gut gesichert sind, dann sind es auch lukrative Orte. Da befindet sich zum Beispiel die Wohnung eines Waffenhändlers. Das wäre schon schön, wenn man da irgendwie reinkäme und sich dessen Ware, ja, sagen wir mal, ausborgen könnte. Und jetzt kommen wieder Renaud und Guy ins Spiel, denn wenn wir im Hostel einfach alle Stühle zerschlagen, die da so rumstehen, alle Sessel, dann sind die beiden weiterhin von dem Drang beseelt, sich unbedingt hinsetzen zu wollen. Und dann laufen sie aus dem Hostel raus, rüber zum ersten Wohnhaus, und aus irgendeinem Grund haben die kein Problem mit der verschlossenen Tür. Die machen die dann einfach auf, um mal reinzugucken, ob da ein Sessel drin steht. Leider ist in dem ersten Wohnhaus tatsächlich keine Sitzgelegenheit, also gehen sie dann zum zweiten, das ist direkt nebenan, auch hier wieder Tür auf, reingucken, da steht eine Sitzecke und da setzen sie sich dann hin. Das ist übrigens bewohnt, dieses Haus, aber das scheint den Bewohnern nichts auszumachen, dass da auf einmal zwei Typen dastehen. In beiden Fällen lassen die aber die Tür weit offen stehen und wir können uns dann bedanken für den freundlichen Service und diese beiden Wohnhäuser ausräumen.
Wie grotesk das ist.
Das ist so schön.
Deus Ex wird zweimal gepatcht nach dem Erscheinen, aber am stellenweise ja leicht wackeligen Zustand des Spiels ändert das so gut wie nichts. Der erste Patch kümmert sich nur um Performance-Probleme. Der zweite Patch Ende 2000 liefert den Multiplayer-Modus nach. Es gibt aber auch noch eine dritte Version. Das ist die Version 1.114. Das ist die Game of the Year-Fassung vom Mai 2001. Die kam rund ein Jahr nach dem Original-Release. Game of the Year Fassungen sind ja heutzutage gang und gäbe, aber war das bei Deus Ex auch schon so? Oder war das vielleicht das erste Spiel, das so eine Edition bekam? Nee, war es nicht. Soweit wir das sehen können, ging das mit Half-Life los. Das bekam 1999 eine Game of the Year Edition. Das ist ja auch relativ klar, das Spiel hat ja auch wirklich jeden Preis abgeräumt. Und das scheint dann Schule gemacht zu haben. Im Jahr 2000 haben wir schon zwei Spiele mit so einer Ausgabe, nämlich Homeworld und Unreal Tournament. Und 2001 ist dann Deus Ex in guter Gesellschaft. Da erscheinen Game of the Year Ausgaben zu No One Lives Forever, Operation Flashpoint, SWAT 3 und eine Puzzle Game of the Year Version von der Pandora's Box. Das ist so eine Microsoft-Spielesammlung.
Das ist schon ein bisschen frech. Puzzle Game of the Year.
Das ist ein bisschen frech, genau. Eigentlich muss man sich ja für eine Game of the Year Ausgabe qualifizieren, indem man ja wirklich irgendwo eine Auszeichnung zum besten Spiel des Jahres erhält. Das war natürlich aber für Deus Ex gar kein Problem. Die haben ja diesen Titel Game of the Year unter anderem von der US-Zeitschrift PC Gamer bekommen, von GameSpy, von Eurogamer und von der British Academy of Film and Television Arts.
Diese Game of the Year-Ausgabe ist im Fall von Deus Ex aber kein Ruhmesblatt. Also sie ist mit der heißen Nadel gestrickt. Wir hatten das in der Hauptfolge ja schon erwähnt, dass die sogar ein Rückschritt ist gegenüber der gepatchten Originalversion, weil sie durch einen Herstellungsfehler veraltete Levels verwendet. Als das Team bei Iron Storm Austin damals die Originalversion von Deus Ex fertiggestellt hat, also kurz davor war das Master abzugeben, da haben sie noch einen letzten Polishing-Durchgang gemacht und dabei mehr als 300 Korrekturen an den Levels vorgenommen. Das sind oft sehr kleine Sachen. Und diese ganzen Korrekturen fehlen in der Game of the Year Version. Das sind also zum allergrößten Teil Winzigkeiten wie Tippfehler in den Texten oder ein Objekt, das mal ein bisschen anders positioniert ist. Es gibt auch ein paar Schnitzer, die man deutlicher merkt, die in der Originalfassung ausgemerzt waren und in der Game of the Year Fassung plötzlich wieder drin sind. Zum Beispiel gibt es ein paar falsche oder vertauschte Passwörter für einige Computer oder sehr augenfällig in Mission 8, das ist die Rückkehr nach New York City, da fehlt dem Level die Musik. Der ist in der Originalfassung drin, in der Game of the Year-Fassung ist das stumm. Oder in Paris, da fehlt mal ein Bild, da kriegt man statt einer Karte der Metro ein zweites Mal die Karte der Katakomben. Und dazu kommt, dass die Game of the Year-Edition bei einigen der Waffen aus Versehen die Werte aus dem Multiplayer-Modus benutzt, statt denen für die Singleplayer-Kampagne. Also zum Beispiel das Plasma-Gewehr ist in der Game of the Year-Edition schwächer, als es eigentlich sein sollte. Das ist jetzt alles nicht so wild. Aber es ist schon ganz schön schlappig, ne? Weil das wurde auch nie offiziell korrigiert. Also man muss da heute zu Fanpatches greifen.
Naja, die gute Tradition der Fanpatches. Ich hatte vorhin den Multiplayer-Patch erwähnt, den haben wir auch in der Hauptfolge angesprochen und wir hatten uns dabei gefragt, ob das überhaupt in größerem Umfang von irgendwem gespielt worden ist. Und das ist aus unserer Sicht heute in der Recherche schwer nachzuvollziehen, aber die Antwort lautet wohl, nee. Mit Sicherheit gilt das für Europa. Da gab es offenkundig nicht mal offizielle Server. Das heißt, man musste sich mit US-Servern verbinden oder halt eine lokale Partie organisieren. Und die Szene war wohl auch in den USA relativ klein. Der US-Service GameSpy hatte ein paar Multiplayer-Server von Deus Ex. Und über dessen Netzwerk lief damals auch die größte Fansite zum Spiel. Das war die Planet Deus Ex. Und die hat im ersten halben Jahr nach dem Multiplayer-Patch immerhin 44 fan-erstellte Multiplayer-Karten gesammelt. Das ist keine riesige Menge, aber es zeigt ja immerhin, dass es aktive Bastler gab. Das muss ja jemand gemacht haben. Und die aktiven Bastler haben das natürlich gemacht für eine aktive Spielerschaft und nicht nur zum eigenen Vergnügen. Das war dann aber schnell wieder vorbei, denn im nächsten halben Jahr fällt die Zahl von 44 auf 2.
Also 2, die neu dazukommen.
zwei, die neu dazugekommen sind. Also dann waren es 46 und davon 44 aus der ersten Hälfte. Der Multiplayer-Modus ist schon noch beliebt genug, dass für ihn sogar Fan-Mods erscheinen. Allen voran Jim Bowens Mod, die fügt neue Waffen hinzu, beschleunigt den Spielablauf und drückt ihn damit näher an Unreal Tournament heran. Aber das alles bleibt eine Mini-Nische.
Ja, ich denke, Deus Ex hatte wahrscheinlich das Problem, dass es im gleichen Jahr wie Counter-Strike erschienen ist. Die Version 1.0 von Counter-Strike kam kurz vor dem Multiplayer-Patch von Deus Ex, 2 oder 3 Wochen vorher. Und da hat natürlich jeder Counter-Strike gespielt. Also dem Vernehmen nach war Deus Ex Multiplayer sogar wohl recht spaßig und durch die Augmentierungen und die vielen Waffen auch recht vielfältig, gleichzeitig aber auch vergleichsweise komplex. Also in den Deathmatch-Levels des Spiels existieren zum Beispiel verschlossene Türen, die kann man dann mit Dietrichen knacken, es gibt Kameras und Geschütze, die man hacken kann und sowas. Also da wird auch immer mal wieder Tempo rausgenommen. Letztendlich muss man aber halt einfach sagen, Deus Ex war während der Entwicklung nicht als Multiplayer-Spiel gedacht. Wir haben erzählt, ganz anfangs hatten sie das mal im Kopf, aber über die Endphase, die wichtigste Phase der Entwicklung, war der Multiplayer kein Gedanke mehr. Ist also nicht dafür gebaut worden, erst recht nicht dafür balanciert worden. Diesen Multiplayer-Modus hätte sich Ian Storm Austin sparen können.
Aber vor dem Multiplayer-Modus kam ja noch was anderes und was viel wichtiger war, nämlich das Deus Ex Development Kit. Das erschien im September des Jahres 2000 und das ist eine Suite von Tools zum Modden des Spiels. Allen voran halt die Deus Ex-Version des Unreal Editors, mit dem man dann eigene Levels bauen konnte. Mit dabei in diesem Paket ist auch ConvEdit. Das ist ein separates Tool. Das hat Albert Jarusso in Visual Basic programmiert. Und damit konnte man die Ingame-Zwischensequenzen bauen und die Dialoge. Und das ist natürlich toll. Und dazu gibt's noch ein Kommandozeilentool, mit dem man Lightwave-Objekte importieren konnte. Lightwave ist eine 3D-Software, mit der haben die Grafiker von Ian Storm ihre 3D-Modelle gebaut. Vom Release dieser Tools hat sich Ian Storm Austin natürlich mehr Langlebigkeit für Deus Ex versprochen und das ist auch gelungen. Also ist keine riesige Modding-Szene entstanden, aber eine kleine, aber feine, wie man so schön sagt, in der einiges dann doch rauskam.
Ja, die GameStar zum Beispiel, die berichtet schon kurz nach dem Release dieses Development Kits über ein vergleichsweise ambitioniertes Mod-Projekt namens Deus Ex Online und das soll Deus Ex Multiplayer tauglich machen. Also der Wunsch war offensichtlich da. Das ist dann vom offiziellen Multiplayer-Patch überrollt worden. Also dieses Projekt ist nie rausgekommen. Aber zum Glück geht's vielen anderen Projekten besser. Wer heute Deus Ex mit Erweiterungen spielen will, der hat eine ganze Reihe davon zur Auswahl. Die Datenbank ModDB listet 102 Mods für das Spiel. Darunter sind große Spielverbesserungsmods wie die, die wir bereits in der Hauptfolge erwähnt haben, Revision und GMDX. Das GMDX, das ist dabei ja sowas ähnliches wie dieser berühmte Unofficial Patch für Vampire Bloodlines, also eigentlich ein riesiges Bugfix-Paket, das jede Menge Probleme korrigiert und Kleinigkeiten hinzufügt, aber dessen Ziel es ist, das Kernspielerlebnis unverändert zu lassen. Anders Revision, das ist eine umfassende Modernisierungsmod, die Grafik wird rund erneuert, viele Verbesserungen am Interface, in der Spielmechanik und so, macht aber Deus Ex natürlich dadurch auch zu einer etwas anderen Spielerfahrung. Aber gibt ja noch jede Menge andere Mods. Dank dieser Mods kann man Deus Ex zum Beispiel jetzt doch als weibliche Cheesy Denton spielen oder wahlweise auch als Greasel, wenn man das möchte. Das sind diese kleinen giftspuckenden Mutantenviecher. Man kann Schnee ins Spiel einfügen. Man kann sich mit dem Randomizer neue Herausforderungen generieren. Dann sind die Wachen anders und die Gegenstände anders verteilt und die Missionsziele teilweise woanders und so. Oder es gibt auch eine Comedy-Mod namens Deus Sex. Da sind wir wieder beim Sex, ne? Da kann man Jay-Z eine kleine Auszeit gönnen. Aber das mit Sicherheit bekannteste Projekt ist The Nameless Mod.
Das ist ja schon mal ein sehr ominöser Name, ja, die namenlose Mod, aber damit fängt es erst an. Das Projekt beginnt im Januar 2002 in dem bereits erwähnten Fanforum auf Planet Deus Ex. Das ist ziemlich beliebt und da ist auch einiges los und das bildet dann wie viele Foren zu der Zeit so ein Mini-Kosmos mit lauter kleinen Insider-Jokes und Beziehungen der Gruppenmitglieder zueinander. Und The Nameless Mod soll eine Hommage an diese Community werden. Ein kleiner Insider-Gag, so ein selbstreferenzieller Spaß, nur 2 Level groß, nichts Wildes für dieses Planet Deus Ex Forum. Und das läuft dann ein bisschen aus dem Ruder. Im März 2009, 7 Jahre später, erscheint dann The Nameless Mod als Total Conversion für Deus Ex. Also es ist ein eigenes Spiel dann mit einer Singleplayer-Kampagne, die man auf 2 komplett unterschiedliche Arten spielen kann, mit jeweils rund 15 Stunden Spielzeit. Und diese Veränderungen konzentrieren sich dabei auf die Spielwelt und die Story. Die Kernmechanik von Deus Ex bleibt weitgehend unverändert. Die meisten Gegnertypen bleiben drin und die Waffen bleiben drin. Und was sich in den 7 Entwicklungsjahren auch nicht groß verändert hat, ist die grundlegende Prämisse. In der Nameless Mod ist nämlich Planet Deus Ex eine real existierende Stadt. Sie heißt Planet Deus Ex Forum City. Einer der Moderatoren, Deus Diablo, wurde entführt. Man spielt einen Community-Veteranen namens Trescon, der Deus Diablo wiederfinden soll. Wie crazy ist das, Christian?
Ja, dass das crazy ist, das denken damals viele. Es gibt zu dieser Nameless Mod auch ein schönes Postmortem, also so eine Nachbetrachtung mit Jonas Woiwer, einem der zentral Beteiligten. Und der sagt darin, dieses selbstreferenzielle Thema, das sei anfangs ein großer Vorteil gewesen, weil nämlich jeder auf Deus Ex da unbedingt mitmachen wollte. Die haben nämlich einfach gesagt, jeder, der bei uns mitmacht bei dem Projekt, der kommt als Charakter ins Spiel. Und na klar, das will natürlich auch jeder, ja. Also sie hätten überhaupt kein Problem gehabt, da Freiwillige zu bekommen. Aber im Laufe der Entwicklung ist ihnen dann doch aufgefallen, dass das außer ihnen vermutlich niemanden da draußen interessiert. Und dann haben sie versucht, da doch eine ernsthafte Story draus zu machen. Aber die Grundprämisse ist erhalten geblieben. Und laut dem Jonas ist das Thema dann am Ende ein PR-Albtraum für die Mod gewesen, weil die meisten Spielerinnen und Spieler dann direkt abgewinkt hätten, als sie diese Prämisse mit dem Forum hörten. Und er sagt da den schönen Satz, Zitat: Der generelle Konsens scheint zu sein, dass jeder das Konzept unseres Spiels so lange hasst, bis er es tatsächlich mal spielt. Zitat Ende. Und der Punkt ist, The Nameless Mod ist eine exzellente Mod. Die suhlt sich mit nicht nur in diesen ganzen Anspielungen, sondern die erzählt wirklich eine spannende Geschichte. Und klar, da ist viel Fanservice und Augenzwinkern drin, aber wer Deus Ex mag, der wird auch an diesem Spiel seine Freude haben. Zumal es seit nicht allzu langer Zeit, seit September 2023, sogar eine aktualisierte Version davon gibt, die heißt The Nameless Mod 2.0. Da wurden alle Levels nochmal poliert und die Grafiken aufgehübscht und das ist momentan die beste Art und Weise, um The Nameless Mod zu erleben.
Die Fans sind nicht die einzigen, die das Development Kit nutzen, um noch Levels zu bauen. Es gibt auch 2 zusammengehörige Karten, die aus dem Team von Iron Storm Austin stammen und im Nachgang veröffentlicht werden. Es ist nicht überliefert, wer die gemacht hat. Ich habe keine Info dazu gefunden. Aber was sind das für Karten? Erinnerst du dich in der Wusstet ihr eigentlich Folge zu Blood? Da haben wir erzählt, dass da im Nachgang eine Deathmatch-Karte rauskam namens Monolith Building, die das Büro von Monolith Productions nachgebaut hat.
Ich erinnere mich, ja.
Sowas war ja damals groß in Mode. Und das gibt es auch für Deus Ex. Die beiden Karten heißen Iron Office und Iron Garage und spielen im Büro von Iron Storm Austin. Das ist eine ganz faszinierende Zeitkapsel, weil uns das erlaubt, virtuell nochmal diese Räume zu betreten, in denen Deus Ex entstanden ist. Die Grafik ist so reduziert und abstrakt, dass man sich nur grob erschließen kann, wofür die Räume genutzt wurden. Da gab es natürlich eine Menge Büros mit Computern, meistens für 2 bis 4 Leute. Also Großraumbüros waren ja damals noch nicht so in Mode. 1 der Zimmer hat eine Doppeltür und hat einen kleinen Konferenztisch mit 4 Stühlen. Das ist das untrügliche Erkennungszeichen eines Chefbüros. Das wissen wir aus unserer Zeit bei der GameStar.
Ja, ich habe in meiner ganzen Zeit in verschiedenen Firmen kein Chefbüro gesehen, wo nicht so ein kleiner Konferenztisch drin gestanden hätte.
Wir nehmen also an, da saß Warren Spector. Die anderen Büros haben auch so ein paar Charakteristiken. Da ist ein Schreibtisch mit Getränkedosen zugestellt, ein anderes Büro ist mit Kartons zugerümpelt. Wem das gehört hat, ist jetzt ohne Insiderwissen oder ohne da jemanden zu fragen, nicht nachvollziehbar. Es gab einen IT-Raum mit Server, Computerlager, einen Aufenthaltsraum mit Fernseher, auf dem Warren Spector zu sehen ist, einen Empfangsbereich, in dem lauter Poster von Iron Storm spielen an den Wänden hängen. Was aber fehlt, im krassen Gegensatz zu den Monolith-Büros, wo das Hauptaugenmerk darauf lag, sind Toiletten. Gab's nicht. Hatten die einfach nicht.
Ja, entweder das, dann fragt man sich immer, wo sind die denn hingegangen, wenn sie mal mussten. Oder wer auch immer dieses Level gebaut hat, dachte sich, naja, das modelliere ich jetzt nicht. Ja, was will ich mit der Toilette?
Ja, genau. Sie hatten kein Klo-Modell, weiß ich nicht. Der Aufzug im Eingangsbereich führt direkt ins zweite Level, das ist die Iron Garage. Und das ist die riesige, aber weitgehend leere Tiefgarage des Gebäudes. Also, da ist da nichts mehr zu holen.
Da liegen halt Waffen drin, also das ist sicher als Multiplayer-Levels gedacht, diese beiden Sachen.
Ja.
Es gibt in diesem Büro von Ian Storm Austin in dem Level einen kleinen Gag, den ich sehr lustig fand. Da kommt man nämlich an einem Regal vorbei und das steht voll mit Packungen von Dominion Storm Over Gift 3. Du erinnerst dich vielleicht, das ist dieses Echtzeitstrategiespiel von Todd Porter.
Hm.
Das hat Ian Storm Dallas, also die Mutterfirma, damals halbfertig eingekauft und hatte dann den Plan, das schnell intern fertig zu entwickeln, also in ein paar Wochen, um schon mal eines von den 6 Produkten im Markt zu haben, die man dem Geldgeber Eidos vertraglich zugesichert hatte. Da ist schon mal ein Haken gesetzt. Todd Porter arbeitet aber in der Zwischenzeit bei Iron Storm. Der bekommt dann also quasi sein Projekt wieder, nachdem sie das zurückkaufen von Level 7. Und der bläst es dann so einem großen Projekt auf. Der arbeitet dann nochmal ein Jahr lang dran rum. Der versenkt da mehr als $1 Million rein, weil er glaubt, er kann dann 500.000 Stück von diesem Spiel verkaufen. Der Rest des Iron Storm Managements will ihn dann feuern zwischenzeitlich. Aber John Romero macht dann das Gleiche, was er auch bei Deus Ex gemacht hat. Er hält da seine Hand drüber. Bei Deus Ex haben wir das ja gefeiert. Hier ist das eine harte Fehlentscheidung, denn das Dominion kommt dann Mitte 1998 auf den Markt. Das ist auch der Debüttitel von Iron Storm und das verkauft dann bis zum Jahresende, also in den nächsten 6 Monaten, 24.000 Stück. Das ist ein Mega-Flop. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass bei Iron Storm in Austin wirklich ein Regal mit den Packungen voll stand. Ja, die hatten sicher genügend übrig, aber selbst wenn das in echt nicht so war, ist das immer noch ein guter Gag. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir nochmal zu Verschwörungstheorien. Das ist ja nun ein wichtiger Teil von Deus Ex. Und immer wenn es um sowas geht, laden wir uns unseren Mythologie-Experten Christian ein. So auch heute wieder. Hallo Christian.
Hallo Christian, hallo Gunnar.
Christian, in Deus Ex, da spielen 2 Geheimorganisationen eine zentrale Rolle, nämlich die Illuminaten und Majestic 12. Und ich erkläre mal kurz, wie das in Deus Ex aussieht. Da streben die Illuminaten nämlich seit Jahrhunderten die Weltherrschaft an und sie wollen das erreichen durch die Kontrolle über die globalen Finanzströme, durch das Horten von Geheimtechnologien, durch die Destabilisierung von Regierungen und internationalen Organisationen. Und Majestic 12 auf der anderen Seite, das war in der Welt von Deus Ex eigentlich mal Teil der Illuminaten. Das war sozusagen ihr Technologiearm, also zuständig für das Erforschen von Geheimwaffen, zum Beispiel neuen Seuchen und für die Infiltration von Geheimdiensten. Und Majestic 12, sagt Deus Ex, das wurde ursprünglich Mitte des 20. Jahrhunderts gegründet, um in der Area 51 das abgestürzte Roswell-UFO zu untersuchen. Das sei der Ausgangspunkt gewesen. Und nun hat sich aber ein abtrünniger Illuminatus namens Bob Page dieses Majestic 12 einverleibt, hat es von den Illuminaten abgespaltet und zu allem Überfluss den Kreis der 5, das Führungsgremium der Illuminaten, bis auf eine letzte Person ausgelöscht. Und so hat sich also in dem Jahr, wo Deus Ex spielt, 2052, das Machtverhältnis umgekehrt. Jetzt ist Majestic 12 die dominante Geheimgesellschaft. Die wähnen sich kurz vor der Weltherrschaft und die Illuminaten, denen bleibt nur noch ein Schatten ihrer früheren Macht. Für unseren Protagonisten Chasey Denton ist Majestic 12 der Hauptfeind und die Illuminaten sind so eine Art Verbündete. So viel zum Spiel. Aber Gunnar und ich wissen zumindest so viel, dass Deus Ex sich die Illuminaten und Majestic 12 nicht ausgedacht hat, sondern das ist aus realen Verschwörungstheorien entlehnt. Und jetzt, Christian, brauchen wir dich für den Abgleich von Spiel und Realität. Ja, ich setze das mal in Anführungszeichen. Und wir fangen mit den Illuminaten an. Wer sind die denn in echt? Wollen die wirklich die Weltherrschaft erreichen?
Ja, also tatsächlich gab es die Illuminaten wirklich. Und die haben auch genau das gemacht, die gibt's nicht mehr, aber sie haben genau das gemacht, was ihnen immer vorgeworfen wird. Sie haben Regierungen unterwandert und im Hintergrund die Strippen gezogen. Und zwar haben sie, jetzt haltet euch fest, die Zensurbehörde und das Reichskammergericht in München unterwandert. Für mindestens 5 Jahre im späten 18. Jahrhundert. Und das war's. Das war's zu der Geschichte der Illuminaten.
Also wir reden hier bei den Illuminaten von einer Geheimgesellschaft, die ihren Ursprung in Deutschland hat.
Ja, genau. Also die Illuminaten haben ihren Ursprung in Deutschland. Wer die genau gegründet hat und so, da komme ich gleich dazu. Aber es ging den Illuminaten tatsächlich um politische Umsetzung von rationalistischer französischer Aufklärungsphilosophie. Also die Errichtung einer Ordnung ohne Privateigentum und ohne Autoritäten wie Adel oder Klerus. Und mit einem Marsch durch die Institution, wie sie es nennen, des Staates, sollte dieser übernommen werden und überflüssig gemacht werden. Es sollte also Anarchie herrschen. Das war das Ziel der Illuminaten. Und die Illuminaten wurden gegründet am 1. Mai 1776 von Adam Weishaupt in Ingolstadt. Weishaupt war Lehrer an einer Universität. Ursprünglich hießen die Illuminaten auch nicht Illuminaten, sondern der Bund der Perfektibilisten, also der zur Vervollkommung Befähigten. Eigentlich war es eine Lerngruppe.
Und dann hat ihnen so ein Public Relations Berater gesagt, das rockt nicht. Nimm mal einen anderen Namen. Okay. Ja.
Es war erstmal nur eine außerschulische Lerngruppe an der Schule, wo Adam Weishaupt Lehrer war. Er war begeistert von den Ideen der Aufklärung und mit 5 Studenten, ja, der Geist der 5, gründete er eine außerschulische Lerngruppe, die aufklärerisches und kirchenfeindliches Material lesen und tauschen konnte heimlich. Weil an der Schule war es nicht möglich, sich zu treffen, denn das waren alles ehemalige Jesuiten. Die Lehrkräfte an der Schule. Der Jesuitenorden wurde kurz vorher aufgelöst, 1773, aber die Menschen gab es halt noch und das war halt nicht so gern gesehen, kirchenfeindliches Material mit seinen Studenten zu lesen. Als Symbol hat er übrigens nicht die Pyramide mit dem Auge genommen oder so, sondern als Symbol hat er die Eule von Minerva bzw. Athene genommen. Das ist das Symbol des Illuminatenorden. Das einzige Symbol des Illuminatenordens, eine Eule. Muss ich das vorstellen, die Intellektuellen des 18. Jahrhunderts, es waren halt alles so richtige Antik-Nerds, ja. Also anders als im 19. Jahrhundert, da waren es alles Mittelalter-Nerds, aber zu der Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, war Antike ganz groß. Er gründete den Orden auch gezielt gegen die Freimaurer. Die waren ihm zu spirituell. Der Illuminatenorden sollte eine Gegengründung zu den Freimaurern sein, weil er war auch frustriert, dass sich junge Schüler von der Mystik und den Initiationsriten der Freimaurer haben einfangen lassen. Zum Freimaurerorden müssen wir eigentlich nicht so viel sagen. Das ist vor allen Dingen keine Geheimgesellschaft, sondern das sind eingetragene Vereine, die in der Öffentlichkeit agieren. Ja, also wenn man Freimaurer war, das war ein Weg der Leute, zu sich selbst zu finden und die Gedanken von Gleichheit der Menschen und andere aufklärerische Gedanken untereinander zu verbreiten. Und man sollte an sich selber arbeiten, wie der Steinmetz am Stein. Ja, also es waren quasi so die Yoga-Vereine des 18. Jahrhunderts. Und das fand er halt einfach zu spirituell und zu quatschig. Und gründete deswegen halt seinen Orden, den er dann ein Jahr später zu Illuminaten änderte, also zum Namen Illuminaten, die Erleuchteten. 1780 hatte der Orden schon 60 Mitglieder und was Weishaupt gemacht hat und seine Schüler, die haben Freimaurerlogen unterwandert und in den Freimaurerlogen Mitglieder abgeworben für ihren Orden. Es gab aber trotzdem keine richtige Struktur und alles war sehr hemdsärmlich. Weishaupt selbst war entweder überfordert oder nicht willens, da irgendwas mehr mitzumachen. Und das führte dann auch zum Konflikt mit einem der prominentesten Mitglieder des Ordens, nämlich Adolf Freiherr von Knigge. Oh. Den kennen wir ja alle von den Benimmregeln. Der war Mitglied verschiedener Freimaurerlogen und war aber generell enttäuscht auch von den Freimaurern und trat 1780 den Illuminaten bei. Und er gab dann den Illuminaten eine freimaurerähnliche Struktur und warb vor allen Dingen berühmte Männer an. Da schaffte es, dass der Orden bis zu 500 Mitglieder anwuchs und der Plan von Weishaupt, so eine geheime Weisheitsschule zu gründen, änderte sich dann durch Knigge. Vom Rekrutieren von Schülern ging man über zum Rekrutieren von Männern aus Staat und Gesellschaft.
Der Knigge. Gegen den Knigge kannst du auch nichts machen. Ich meine, der kommt dann dahin und wenn du irgendwas gegen ihn sagst, dann sagt er, die haben die Hand falsch gehalten.
Den Illuminaten kam auch zugute, warum die so schnell so viele Mitglieder gekriegt haben, weil die Freimaurer zu diesem Zeitpunkt in einer Krise steckten. Das möchte ich nochmal kurz anreißen, weil das auch viel mit Verschwörungstheorien zu tun hat. Das war nämlich das System der strikten Observanz, was die Freimaurerlogen durchführten. Und zwar Karl Gotthelf von Hund und Altengrottkau. So hieß der. Der erdachte sich ein System für die Freimaurerlogen und seine Behauptung war, dass alle Freimaurerlogen im Hintergrund von einer geheimen Gesellschaft geführt werden, die auf den Templerorden zurückgeht. Und nur er bekommt die Anweisung von dieser geheimen Gesellschaft und gibt es dann weiter an die anderen Logen. Das Problem war aber, dass der von Hund und alten Gott Kau starb und dann seine Nachfolger keine Anweisung kriegten von nirgendwoher.
Sowas.
Was ein bisschen merkwürdig war. Und in dieser Zeit behaupteten Weißhaupt und Knigge dann, dass in Wirklichkeit hinter dieser strikten Observanz der Jesuitenorden steckt. Und der will in Wirklichkeit hintenrum wieder den Protestantismus aus Deutschland vertreiben und aufklärerisches Gedankengut aus den Köpfen der Leute prügeln. Und deswegen hat sich der Jesuitenorden heimlich über dieses System der strikten Observanz in die Freimaurerlogen hineingeschlichen.
Also das klingt ja jetzt so, als hätten die damals schon angefangen, sich ihre eigenen Verschwörungsmythen auszudenken, rund um die ja real existierenden Gesellschaften.
Richtig.
Wie geht's denn jetzt mit Weißhaupt und seinen Illuminaten weiter? Entwickeln die einen realen Einfluss im Deutschland des 18. Jahrhunderts oder versickert das wieder irgendwie?
Ja, die entwickeln einen realen Einfluss. In Bayern, wie gesagt, zum Beispiel war das fast das gesamte Zensurkollegium, bestand aus Illuminaten. Das führte dazu, dass sie Schriften von zum Beispiel Ex-Jesuiten oder andere gegenaufklärerische oder klerikale Schriften oder sogar Gebetsbücher für kurze Zeit verbieten konnten und aufklärerische Schriften wurden dann halt auch befördert. Oder sie saßen im Reichskammergericht. Es gab sogar Ernst II. Ludwig von Sachsen-Gotha-Altenburg. Das war ein Fürst, der auch Illuminat war, denn durch den Knigge kamen viele berühmte Leute zu den Illuminaten, zum Beispiel Fürsten, die aufklärerisch interessiert waren oder auch Johann Wolfgang von Goethe. Und dieser Ernst Ludwig zum Beispiel, der hat in Gotha residiert und hat die Illuminatenloge von Gotha als Schattenkabinett benutzt, an seinem echten Kabinett vorbei, hat er halt mit denen beraten oder so, aber über Deutschland ging es nicht hinaus und insgesamt hatte der Illuminatenorden zu dieser Hochzeit 1400 Mitglieder.
Von denen man weiß, ja, wer weiß, wie das im geheimen Untergrund dann noch aussah und wie endet die Geschichte, die historische Geschichte des Illuminatenordens, wenn sie denn endet?
Hauptsächlich im Streit zwischen Weißhaupt und Knigge, denn Knigge hat für Weißhaupts Geschmack viel zu viel Esoterik aus der Freimaurerei in den Orden mit eingebracht und hat viel zu schnell zu viele ungeprüfte Mitglieder aufgenommen. Und es gab dann richtig offenen Streit zwischen Fraktionen innerhalb der Illuminaten, in dessen Folge sogar dieser Streit öffentlich wurde und Listen sogar veröffentlicht wurden von Mitgliedern der Illuminaten. Im Juli 1784 verließ Knigge den Illuminatenorden und am 2. März 1785 kam es dann zum Verbot des Ordens durch Karl Theodor von der Pfalz. Das war der Kurfürst von Bayern. Es war einfach mittlerweile ein zu offenes Geheimnis geworden, dass es diesen Illuminatenorden gab. Also nochmal zum Verständnis. Die Gründung war 1776 und wir sind jetzt 1785. Das ist quasi schon die gesamte Geschichte des Illuminatenordens.
Aber haben die irgendwas erreicht in ihrer Zeit? Ja klar, die haben mal mit ein paar Fürsten beraten oder so, haben die irgendwo ihre Aalpolitik beeinflusst und viel wichtiger, haben die Kutten getragen oder war das eigentlich ein glorifizierter Debattierclub? Also ohne Kutten nehme ich die nicht ernst.
Die haben keine roten Kutten getragen und sind mit der Kapuze im Gesicht in den Saal geschritten und haben sich nur mit Bruder A und Bruder B angesprochen. Also es war halt schon eigentlich ein glorifizierter Debattierclub. Und man wollte halt, und das nochmal zu den Zielen von Weißhaupt, er hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, was der Illuminatenorden denn machen soll. Und es war wirklich das Ziel, Adel und Klerus aus dem gesellschaftlichen Leben nicht zu verbannen, aber die Ordnung aufzubrechen.
Also eine säkulare Bewegung sozusagen, die da angestoßen werden soll. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, mit dem Ziel einer anarchischen Gesellschaftsordnung am Ende.
Ja, aber das waren alles nur Hirngespinste und Versprechungen von Weißhaupt, weswegen dann auch Knigge zum Beispiel ging. Es gab keine richtige Organisation, es gab mal ein paar Mitglieder, die sich zusammengerottet haben und es geschafft haben, irgendwie in der Zensurbehörde da zu sitzen zum Beispiel oder im Gericht oder sich auf der Straße mit einem geheimen Handschlag grüßen konnten. Aber es war wirklich keine ernstzunehmende Bedrohung da, denn es gab keine ernstzunehmende Organisation. Warum man heute noch über die Illuminaten spricht und die Illuminaten damals nicht aus der Geschichte verschwunden sind, ist einer Person zuzuschreiben, und zwar dem französischen Jesuitenabt Augustin Barruel. Denn zwar wurden die Illuminaten verboten und es gab auch Durchsuchungen und so, aber es wurde nicht wirklich durchgesetzt. Aber dann kam die Französische Revolution 1789 und während der Französischen Revolution und vor allen Dingen nach der Französischen Revolution gab es eine richtige Illuminatenhysterie. Dieser Baruel behauptete in seinem vierbändigen Werk über die Geschichte der Jesuiten, dass die Illuminaten direkte Schuld an der Französischen Revolution hatten. Also direkt nach dem Verbot der Illuminaten gab es schon Theorien über die Verschwörungsleistung der Illuminaten. Das Werk von dem Baruel, das wurde 10 Sprachen übersetzt und war ein richtiger Hit und es lieferte in den USA auch zum Beispiel den Stoff für eine Illuminatenhysterie, denn puritanische Geistliche sahen die Situation in Frankreich und fanden Ähnlichkeit mit der Situation in den USA, die ja gerade ihre Unabhängigkeit erstritten hatten. Und Thomas Jefferson, der war ja lange in Frankreich. Also in den Köpfen der Puritaner bedeutet das, Thomas Jefferson will das Christentum abschaffen. Zusammen mit den Illuminaten.
Also die Illuminaten werden dann so eine Chiffre, so ein Gespenst im Hintergrund, dieser unsichtbare Strippenzieher, der aber weltgeschichtliche Umstürze herbeiführen kann. Obwohl da zu diesem Zeitpunkt ja überhaupt keinerlei Zusammenhang mehr herzustellen ist zu der ursprünglichen Gruppe um Adam Weishaupt.
Genau.
Und da sind wir dann also voll im Verschwörungsmythos drin.
Genau, da sind wir voll im Verschwörungsmythos drin. Denn diese Verschwörung, dass die Illuminaten Schuld an der Französischen Revolution haben, wird dann weitergesponnen. Und im ganzen 19. Jahrhundert ist das so eine allgemeine Verschwörung, die jeder kennt. Genauso wie Verschwörungstheoretiker behaupten, dass die Amerikaner nicht wirklich auf dem Mond waren und so weiter, hat man halt im 19. Jahrhundert gesagt, ja, die Illuminaten waren das mit der Französischen Revolution. Und Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Verschwörungstheorie dann auch noch antisemitisch aufgeladen.
Natürlich.
Also jetzt war es so, dass jüdische Verschwörungen arbeiteten mit Freimaurern zusammen und arbeiteten mit Illuminaten zusammen und alle großen gesellschaftlichen Umbrüche des 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts, zum Beispiel Oktoberrevolution und so weiter, das ist alles die Ursache von entweder Freimaurern, Illuminaten oder Zionisten bzw. Juden. Das ist ganz interessant, finde ich, weil Verschwörungstheorien mit Illuminaten und Freimaurern waren vor allen Dingen im Umlauf damals, wenn die Gesellschaft von unten nach oben verändert wurde. Also wenn etablierte Obrigkeit wie Kirche oder Monarchie durch finstere Pläne im Hintergrund gestürzt wurden, dann waren das immer die Illuminaten.
Es kann nicht sein, dass sich da der Wille des Volkes manifestiert in sowas, wenn es gegen die Kirche oder den Staat geht, den Adel zumal, sondern das muss dann natürlich irgendeine gemeine Macht im Hintergrund sein.
Genau, das sind die radikalen Linken. Ich meine, das sind die Freimaurer oder die Illuminaten. Ja, ja, die sind schuld, ne? Genau. Vor allen Dingen radikale Rechte und faschistische Organisationen und Publizisten in Europa und Amerika verbreiten das und bringen die jüdische Weltverschwörung, die sozialistische Weltverschwörung, die kommunistische Weltverschwörung in Verbindung mit den Illuminaten.
Dieses Illuminaten-Ding, ist das die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund präsent und wird immer mal wieder von Verschwörungstheoretikern weitergetragen? Oder gibt es da so Höhepunkte? So wie, es gab ja das Buch Illuminatus, aber das ist ja eher eine Parodie.
Die Illuminaten kommen zum Beispiel auch bei Krieg und Frieden vor, von Leo Tolstoi. Da wird es einfach so erwähnt, der eine, der wird vielleicht ein Illuminat oder sowas, ne? Das ist jetzt kein großer Plotpoint da, aber die werden da erwähnt. Das Buch ist von 1869. Also es ist halt irgendwie in der populären Kultur des 19. Jahrhunderts fest verankert. Wirklich explodieren und in unsere heutige Zeit und in unser Jetzt hier hineinstrahlen die Illuminaten ab der Illuminatius-Trilogie von 1957.
Das ist das, was Gunnar gerade meinte.
Genau.
Von Robert Anton Wilson und Robert Shear.
Genau, das war ganz interessant. Ich habe im Vorfeld eine Dokumentation gesehen, weil ich gucke mir immer gern populärwissenschaftliche Dokumentationen zu einem Thema an, um zu wissen, wie denn darüber gesprochen wird. So, und das war eine Dokumentation von Welt der Wunder. Und Welt der Wunder ist jetzt nicht gerade die hohe Wassermarke für sowas. Und da haben sie halt über diese beiden Autoren gesprochen und haben gesagt, ja, die haben sich in einer Bar getroffen und der eine hat dem anderen erzählt, dass er überall die Zahl 23 sieht und haben da wirklich aus den beiden so zwei Verschwörungstheoretiker gemacht, die alles mal jetzt zusammensuchen und in dieses Buch schreiben. Was halt totaler Quatsch ist, weil beide waren Mitarbeiter beim Playboy Magazine und haben sich gedacht, wir kriegen so viele Leserbriefe, wo so viel Quatsch drin steht. Lass uns mal diese ganzen verrückten Verschwörungstheorien, die wir hier kriegen, zusammen in ein Buch packen und in dem Buch so tun, als wären alle diese Verschwörungstheorien wahr. Und so entstand halt diese Illuminatus-Trilogie 1969. Das hat drei Bände, ne? Das Auge der Pyramide, der goldene Apfel und der Leviathan. Und das Buch ist ein Trip durch verschiedene existierende oder für das Buch erfundene Verschwörungstheorien. Es wechselt immer, die Handlungsebene ist nicht chronologisch, widerspricht sich oder dekonstruiert sich selbst. Aber warum ist das Buch interessant? Weil viele Verschwörungen, die heute tatsächlich von Leuten diskutiert werden, haben ihren Ursprung in diesem Buch. Also die Verbindung der Illuminaten mit der Zahl 23, die Pyramide auf dem Dollarschein mit dem Auge obendrauf, dass Adam Weishaupt in die USA reiste, George Washington umbrachte und in Wirklichkeit der erste amerikanische Präsident war. Die Morde an John F. Kennedy und an Martin Luther King, es waren alles Illuminaten. Illuminaten wollen per Atomkrieg oder Pandemie das Weltende herbeiführen und Adolf Hitler zum ewigen Leben verhelfen und so weiter. Also Quatsch, das kommt alles aus diesem Buch und kann man alles auf dieses Buch zurückführen. Habt ihr das gelesen?
Ja, klar.
Selbstverständlich. Gelesen und geliebt. War lange Zeit eines meiner liebsten Bücher überhaupt. Ich würde sagen, es ist nicht ausgeschlossen, auch wenn wir es jetzt nicht genau wissen, dass auch die Macher von Deus Ex vielleicht unmittelbar, vielleicht auch nur mittelbar durch die Gedanken des Buches inspiriert wurden oder zumindest von dem schon existierenden Illuminatus-Mythos, den du uns jetzt hier gerade beschrieben hast. Aber wie sieht's denn jetzt mit Majestic 12 aus? Das ist ja viel spezieller und ich gehe mal davon aus, dass es wesentlich weniger Leute gibt, insbesondere Leute, die nicht Deus Ex gespielt haben, die das überhaupt schon mal gehört haben, Majestic 12. Was ist das, Christian? Hat das auch irgendeinen realhistorischen Hintergrund?
Majestic 12 kannte ich vorher auch nicht. Fangen wir anders an. 1987 gab es zwei Ufologen, also hier, es geht um UFOs, ja. Stanton T. Friedman und William Moore hatten plötzlich Geheimdokumente bekommen, in denen von der Existenz eines geheimen Komitees berichtet wurde, nämlich von 12 Leuten, die nach dem Roswell-Absturz für die Amerikaner im Geheimen über extraterrestrisches Leben und Raumfahrt forschen sollten. Und in diesem Dokument, was halt total echt aussah und so, werden diese 12 Menschen namentlich benannt. Und das war's auch schon. Das Dokument wurde als offensichtliche Fälschung festgestellt. Das FBI hat auf der Webseite des FBI, kann man sich das Dokument angucken, und über jeder Seite steht ganz groß Bogus, also Quatsch. Und eine groß angelegte Untersuchung, weil das FBI wollte wissen, okay, wir haben jetzt die beiden da Geheimdokumente bekommen, weil auf dem Dokument ist ja sogar die Unterschrift von Harry S. Truman drauf, und dann haben sie danach geforscht und haben festgestellt, alles klar, es ist komplette Fälschung, die Unterschrift von Harry S. Truman wurde einfach fotokopiert von einem anderen berühmten Dokument, was er unterschrieben hat, sie ist sogar genau dieselben Kratzmarkierungen der Unterschrift, die Personen, die da genannt wurden zum Zeitpunkt der Verfassung des Dokuments, waren die ganz woanders oder hätten gar nicht daran teilnehmen können, es ist halt alles großer Quatsch, aber natürlich, wie es so ist, wenn man halt die Verschwörung glaubt, dass die Amerikaner heimlich über extraterrestrisches Leben forschen, dann glaubt man natürlich nicht, wenn das FBI sagt, dass das nicht echt ist. Ja, also das ist natürlich das Problem bei der ganzen Sache. Man kann die Texte online lesen, die sind in der Internet-Database oder sogar auf der Seite des FBIs, aber mehr gibt's dazu nicht tatsächlich real historisches zu sagen.
Aber das war so eine Art Spezifizierung, oder? Also dieser ganze Glaube rund um Area 51, dass da die Amerikaner ein abgestürztes Alien-Raumschiff haben, das war schon eine richtige Nummer in den 80ern. Also das hat man überall gehört, dem konnte man auch in der deutschen Provinz nicht entgehen, dieser Theorie. Und dieses Majestic 12 ist so eine Art Versuch, dem Legitimation zu verleihen, indem man so spezifisch wird?
Ja. Man hat jetzt quasi endlich einen Beweis gehabt, in Anführungsstrichen, Ausrufezeichen, Beweis, dass es wirklich in Roswell irgendwas gab. Die ganzen Spekulationen und die ganzen Berichte aus Klatschpressen und so konnten endlich bewiesen werden mit einem echt aussehenden Dokument über ein Geheimkomitee von 12 Mitarbeitern. Das war der Grund auch, warum das veröffentlicht wurde von den beiden, um da halt wieder noch ein bisschen neues Feuer reinzubringen in diese ganze Verschwörungstheorie.
Also das ist eine vergleichsweise junge, sehr amerikanische und auch viel spitzere Verschwörungserzählung, die sich spezifisch um UFOs und dabei noch spezifischer um die Area 51 und dieses abgestürzte UFO dreht. In Deus Ex wird ja nun postuliert, dass Majestic 12 eine Untergruppe der Illuminaten sei. Ist das in echt auch hergestellt worden, dieser Zusammenhang?
Also in echt, wenn wir hier 1987 sind und nachdem vor allem die Illuminatus-Trilogie veröffentlicht wurde, es wird einfach alles mit den Illuminaten in Verbindung gebracht und kann mit den Illuminaten in Verbindung gebracht werden.
Aber es ist jetzt nicht so, als ob in dem Dokument drinstehen würde, die 12 Leute da, das sind alles Illuminaten.
Nee.
Oder Marionetten der Illuminaten, nee.
Nee.
Dann ist das vielleicht eine naheliegende Verbindung, aber zumindest eine, die Deus Ex dann erfunden oder irgendwo anders her übernommen hat.
Genau. Die Illuminaten verschwinden gerade so ein bisschen aus der Popkultur, weil es einfach ausgelatscht ist. Es ist so für den Verschwörungstheorie-Roman-Autor ist das der Standardgriff. Geheimgesellschaften heute, die haben dann immer andere Namen oder heißen irgendwie anders. Es ist irgendwie vorbei, hoffentlich.
Das Gefühl, die Illuminaten sind nicht mehr greifbar genug. Das ist zu vage. Irgendwelche nicht klar spezifizierten Leute, die da irgendwo im Hintergrund rumwabern. Heute möchte man es schon gerne ein bisschen spezifischer haben mit seinen Verschwörungstheorien.
Ja, vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, dass den Illuminaten ursprünglich vorgeworfen wird, dass sie Mitglieder in Regierungs- und wichtige Positionen setzen, um dann die Geschicke des Landes zu leiten. Wenn das die Definition von so einer verschwörerischen Geheimgesellschaft ist, dann ist ja eigentlich jede Elite-Universität in England und in den USA ja auch eine Geheimgesellschaft. Die machen ja auch nichts anderes.
Gut, dann verstehen wir jetzt besser, wo das herkommt und was so der historische und in Anführungszeichen reale Hintergrund ist. Christian, vielen Dank für die Erklärung. Schön, dass du wieder bei uns warst.
Ja, bitte. Bis dann.
Ciao. Kommen wir nochmal zu was ganz anderem. Zu Warren Spector. Warren Spector hat ja noch andere Spiele gemacht. Das wissen wir. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber er war vor seiner Karriere als Spieleschöpfender Autor. Naja, was heißt Autor? Er hat einen Roman geschrieben und hat aber relativ oft an Rollenspielregelwerken mitgearbeitet. Dieser einzige Roman ist nicht mehr erhältlich. Es war eine Doppelagentengeschichte mit Nazis namens The Hollow Earth Affair. Ist 1988 erschienen. Ich habe versucht, das zu kaufen, aber es gibt es nur noch in so einer Doppelausgabe mit einer anderen Geschichte und kostet irgendwie absurdes Geld auf eBay. Habe ich dann sein gelassen. Und davor gab es im Jahr 1987 von ihm ein Spielbuch, also so ein Choose Your Own Adventure Book namens One Thing After Another. Das kommt aus einer kurzlebigen Serie von Marvel-Spielbüchern. Das habe ich aber dieses Jahr mal gebraucht erworben und angespielt und fand das ein sehr kompetentes Buch. Der Held ist halt The Thing von den Fantastischen Vier und den finde ich krass unsympathisch. Da hatte ich doch keinen großen Spaß, aber da konnte Warren jetzt nichts dran ändern. Die restlichen Werke von Warren Spector, die man heute noch findet, sind Szenarien zum Rollenspiel Paranoia mit dem von mir hochverehrten Morrowind-Designer Ken Rolston. Ein Schwertkampf-Regelwerk zum Universal-Rollenspiel GURPS und das habe ich echt nicht gewusst vorher, eine Reihe DuckTales-Comics. Der hat 1987 schon DuckTales-Comics geschrieben und war dann, als 2011 der Boom-Verlag einen relativ erfolglosen Versuch gestartet hat, die Reihe neu aufleben zu lassen, da als Hauptautor angekündigt.
Ja, guck, ich dachte, er sei erst mit Junction Point und Epic Mickey dann zu Disney gekommen, na, dann hat er ja vorher schon dafür gearbeitet.
Ja, da gab es schon eine Beziehung, ne? Genau. Und außerdem hat er in einem Interview mal erzählt, er habe ohne Namensnennung, also ohne einen Credit dafür zu kriegen, ein Lösungsbuch geschrieben für irgendwas mit Ultima.
Ja, das grenzt es ja super ein. Dankeschön, Warren.
Der Interviewer hat nachgefragt, wie es seine Pflicht ist, und er wollte echt nicht sagen, was das war.
Okay. Wo wir schon über geschriebenes Werk reden, andere Werke von Leuten, die an Deus Ex mitgearbeitet haben. Wir haben in der Hauptfolge eine Person nicht recht erwähnt, die einigermaßen zentral aber auch noch ist für das Spiel, nämlich Sheldon Pacotti. Das ist der Autor von Deus Ex. Also Warren Spector, Harvey Smith und Co., die haben sich ja das Szenario ausgedacht, die haben die Handlungsstränge festgelegt, aber die meisten Texte, auch die ganzen Dialoge im Spiel, die stammen von einem wirklichen Autoren, der auch damals im Team angestellt war, nämlich Sheldon Pacotti. Und für den war Deus Ex das erste große Werk. Er war dann auch noch der Hauptautor vom Nachfolgespiel von Deus Ex Invisible War. Und danach ist er dann aber aus den großen Projekten der Spielebranche rausgeglitten. Er hat dann lange ein eigenes Indie-Studio namens New Life Interactive. Das bringt 2015 ein ziemlich obskures Spiel raus namens Cell Emergence. Er hat zwei Romane geschrieben, aber da ist jetzt nichts mehr dabei, was die Bedeutung von Deus Ex hätte. Warren Spector hat ihn auch immer mal wieder an Bord geholt bei Junction Point, also für Epic Mickey, dann bei Other Side Entertainment. Aber der Pacotti ist da nie lange geblieben. Weiß nicht genau warum. Sheldon Pacotti löst als Autor bei Deus Ex jemand anderen ab übrigens. Vor ihm gab es für eine kurze Weile noch jemand anderen, nämlich Christian Devine. Der war erst der Autor, auch bei Daikatana übrigens, drüben bei Iron Storm Dallas. Ist dann aber wieder gegangen und dann kam eben für ihn der Sheldon Pacotti. Und Christian Devine, den könnte der eine oder andere von euch vielleicht sogar kennen. Der hat nämlich noch was Wirkliches von Rang danach gemacht. Bei Dontnod hat er das hochgelobte Life is Strange geschrieben. Also die Story von dem Spiel stammt von Christian Devine, der beinahe auch Deus Ex geschrieben hätte.
Wenn wir schon mal beim Schreiben sind, kommen wir kurz zum Spielejournalismus. Der Spielejournalismus hat nicht viele Texte hervorgebracht, die als Klassiker gelten. Also ich nehme an, keiner von meinen Tests für GameStar wird in einem Schulbuch stehen. Obwohl, das stimmt gar nicht. In irgendeinem Schulbuch war ein Text von mir. Ich habe dafür irgendwelche Tantiemen bekommen. Also irgendwie 50 Euro oder so über die VG Wort. Na egal. Aber Deus Ex hatte die Ehre, Gegenstand eines sehr bekannten Reviews zu sein. Das wurde seinerzeit veröffentlicht von Kieran Gillen in der PC Gamer. Der Gillen ist heute ein bekannter Comic-Autor, der hat für Marvel und Image gearbeitet und damals war er freier Spielejournalist und hat für die einschlägigen britischen Magazine geschrieben. Und dieser Text zu Deus Ex hat noch so eine besondere Bedeutung dazu bekommen, weil der Gillen ein paar Jahre später, im Frühjahr 2004, mit ein paar Kollegen das Manifest des New Games Journalism geschrieben hat. So eine Art Aufruf, einen besseren Spielejournalismus zu machen. Also er wollte nicht, dass der Spielejournalismus objektiv und technisch ist. Der Spielejournalismus sollte subjektiv sein, den Spieler in den Mittelpunkt stellen und so sein wie Reisejournalismus in imaginären Welten. Gillen identifiziert einen Blogtext, die Erzählung einer Multiplayer-Erfahrung in Jedi Knight 2, als den prototypischen New Games Journalism Text. Aber ich finde eigentlich sein eigenes Deus Ex Review, das zu dem Zeitpunkt ja schon 3 Jahre alt ist, ist das bessere Beispiel. Weil das nämlich weniger singulär auf eine einzelne Szene bezogen ist, wie diese Multiplayer-Geschichte, sondern das ist ein richtig gutes, durchdachtes, langes Review. Es parodiert ein bisschen seine eigene Form. Es hat aber trotzdem auch informative, konventionelle Passagen und zeigt aber gut in einem subjektiven Part, was das Besondere an Deus Ex ist. Das erzähle ich jetzt gleich, aber es wirkt jetzt 20 Jahre später ein bisschen durchschaubar von der Struktur her. Aber damals war es wahnsinnig frisch. Er illustriert nämlich die Wahlfreiheit des Spiels, indem er eine Reihe von Perspektiven auf die gleiche Szene erzählt. Immer nach dem Muster, also ich probiere Ansatz 1, dann spule ich zurück, dann probiere ich Ansatz 2, spule zurück und so weiter. Und das Wort zurückspulen, das englische Rewind, ist jeweils der Trenner zwischen diesen Absätzen. Wie gesagt, das klingt jetzt heute nach nichts Besonderem mehr. Sowas Ähnliches haben wir im Podcast ja auch gemacht. Mit unseren 3 Wegen da in Hongkong. Mit deinem, meinem und dem von Fabian. Aber damals war das eine echt hübsche Idee. Und ein starker Gegensatz zu der Art von Journalismus, der wir beide entstammen. Also wo man halt versucht hat, unemotional und in dem eigentlichen Text des Reviews sehr bei den Fakten zu bleiben.
Und apropos Spieletests, wir hören jetzt heute mit dem auf, womit wir in der Hauptfolge zu Deus Ex begonnen haben, nämlich mit diesem Verriss zu Deus Ex vom Autoren Thomas Chick. Ich bin auf diesen Text von Thomas Chick übrigens nur gekommen, weil Warren Spector den erwähnt hat. Und zwar im Jahr 2020 in einem Gespräch mit PC Gamer, da sagt er nämlich, Zitat, wir hatten ein unglaublich schlechtes Review von einem Typen namens Tom Chick, der mich gehasst hat. Oder auf jeden Fall hat er Deus Ex gehasst. Zitat Ende. Das habe ich gelesen, dann dachte ich mir, wow, der Stachel muss ja tief sitzen, wenn er 20 Jahre später noch den Namen von dem Autor parat hat. Daraufhin habe ich das nachgelesen. Jetzt kann ich an dieser Stelle gleich noch einen Fehler korrigieren aus der Hauptfolge. Ich habe da gesagt, der Test sei damals bei Game Center erschienen. Richtig wäre Games Domain gewesen. Wieso ich das verwechselt habe, das klärt sich gleich noch. Aber vorher noch eine Sache. In seinem Text, da beklagt Tom Chick ja unter anderem, dass die Levels in Deus Ex so mit Kisten zugestellt sind. Und das hat mich daran erinnert, dass es damals ein US-Spieleblog namens Old Man Murray gab. Und die haben im April 2000, also kurz vor dem Release von Deus Ex und vor dem Test von Tom Chick, das Crate Review System erfunden. Und da heißt es sehr schön, Zitat, Spiele können danach beurteilt und verglichen werden, wie lange es dauert, bis der Spieler die erste Kiste sieht, was den Punkt darstellt, an dem den Entwicklern die Ideen ausgegangen sind. Diese Zahl wird in Sekunden gemessen und heißt Start bis Kiste oder kurz SBK. Und das finde ich auch heute noch eine phänomenale Definition, eine wunderbare Grundlage für eine Spielbeurteilung. Und dann gab es in diesem Blogbeitrag bei Old Man Murray auch eine ganze Reihe von Beispielen. Also von Doom, 0 Sekunden bis zum ersten Fass. In diesem Fall gilt Fass auch als eine andere Form von Kiste. Über Jedi Knight, 6 Sekunden. Und System Shock 2, 45 Sekunden bis zur ersten Kiste. Bis hin zu Battlezone 2. Das braucht knapp 2 Minuten, bis die erste Kiste auftaucht. Und nun habe ich geguckt, ob da auch Deus Ex mit dabei ist in dieser Liste. Das kommt auch vor, aber nur als Preview-Version. Das war ja damals noch nicht erschienen und hat deswegen keine Wertung in diesem SBK-Modell. Und deswegen habe ich es einfach schnell nochmal selber angeworfen, um zu sehen, was der SBK-Wert in Deus Ex ist. Und das Ergebnis ist 0 Sekunden. Direkt auf dem Steg, wo man startet, fällt der Blick auf die ersten 3 Kisten.
Zack.
Zack.
Kieran Gillen, von dem ich eben erzählt habe, der hat im Jahr 2010 für Rock Paper Shotgun ein Interview mit Tom Chick geführt, 10 Jahre nach diesem berühmten Verriss, unter dem Titel Der Mann, der Deus Ex hasste. Und darin erzählte dann Chick, er habe damals als Freiberufler für das eben von dir erwähnte Game Center geschrieben. Er hatte keine besonderen Erwartungen an Deus Ex und sei einfach unbeleckt in diesen Test gegangen. Und dann habe er seinen Verriss abgegeben, ganz normal, mit einer Wertung von 3 von 10 Punkten, also eine 30, und hat dann umgehend Rückmeldung vom Chefredakteur bekommen mit dem Feedback, jeder andere bei Game Center liebt das Spiel, der Text ist abgelehnt und der Test wird neu an jemand anderen vergeben. Und der hat dann nie wieder einen Auftrag von Game Center bekommen. Den Deus Ex Text hat dann Chick der Webseite Games Domain angeboten und die haben ihn einfach veröffentlicht. Und der Chick hat auch erzählt, er habe sich da gar nichts weiter gedacht. Das war halt einfach ein ganz normaler Test für ihn. Er fand das Spiel ja auch nicht gut. Und dann kamen die Hassmails. So viele, dass er einen eigenen Ordner in seiner Mailbox dafür anlegen musste. Todesdrohungen und all sowas, ja. Schon damals im Jahr 2000 wegen einem verdammten Computerspiel. Mei. Gillen fragt ihn auch, wie er das Spiel und seinen Test mit 10 Jahren Abstand beurteilt. Und Chick antwortet, er habe Deus Ex unlängst nochmal gespielt und sich gefreut, dass es endlich flüssig läuft. Also er versteht die Ambition des Spiels und bewundert die in gewisser Weise auch, aber er hält noch immer nicht viel von dem Erlebnis. Vor allem die Gegner-KI zerstört für ihn nach wie vor das Spielgefühl. Das hat aber Tom Chicks Karriere dann doch nicht geschadet. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht sogar. Zumindest wenn man die US-Version der Fernsehserie The Office geschaut hat. Weil der Chick hat auch eine Weile als Schauspieler gearbeitet. Und in The Office spielt er Jill, den Freund von Oscar, der in einigen Folgen vorkommt. Naja, ist noch was aus ihm geworden, Christian.
Ja, sehr gut, in einem ganz anderen Bereich. Nee, das ist ein schönes Interview mit Tom Chick. Das kann man auch heute noch gut lesen. Und damit schließt sich für uns der Kreis und wir sind fertig mit allem, was wir noch zu Deus Ex nachzutragen haben. Möglicherweise gibt es immer noch Dinge da draußen, die man erzählen könnte. Das möchte ich nicht ausschließen. Es ist ja, wie gesagt, ein reich beackertes Feld, aber wir schließen diese Tür, übergeben den Stab wieder an euch. Bitte kommentiert gerne bei uns im Forum oder auf Discord, wenn ihr noch weitere Erzählungen, Sachen oder auch gerne Ergänzungen, Korrekturen zu Deus Ex habt. Und wir hören uns spätestens in unserer nächsten Wusste die eigentlich Folge wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.